Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zur 7. Episode Angst, der Podcast. Und heute haben wir einen Gast hier, auf den ich mich ganz besonders freue. Battle Rap Ikone Tierstar. Heute hier am Start bei uns im Podcast, Alter.
Vielen Dank für die Einladung. Hab mich voll gefreut. Verfolgt es seit der ersten. In der ersten Folge.
Cool. Herzlich willkommen, mein Bro.
Ihr kennt euch auch persönlich.
Ja. Safe, wir haben schon mal das Vergnügen gehabt. Da können wir nachher nochmal reingehen in das Thema. Wie gesagt, Paham, ich habe dir gesagt, in der Zukunft wird es noch öfter vorkommen, dass du sagst, wie, du kennst ihn schon. Ihr hattet eine Vorgeschichte.
Oder jede
ich
Woche.
Ich crashe seine Ideen immer,
weißt du? Sehen, ob Leute vor der Kamera, ob Leute hinter den Kulissen. Er hatte mit jedem eine Vorgeschichte und mit jedem auch eine Vorgeschichte, die mir die Verhandlungsbasis immer etwas unangenehmer, Mann.
Nein, aber eigentlich nicht. Das ist nur Ansichtssache. Die Verhandlungsbasis ist immer noch viel, viel besser, weil Sachen schon geklärt wurden.
Ja, weil die Leute sich schon mal kennengelernt haben auf
eine
gute Art und Weise. Ja, ja. Ey, Andreas Tierstar, ich bin mega froh, dass du heute hier bist, weil ich habe in deiner Story gesehen, dass du vor einigen Tagen bei Dilteli gewesen bist.
Genau, genau.
Der Veranstaltung, der ich mich in ein paar Monaten stellen werde.
Yes.
Und ich glaube, dass es auch heute in dieser Episode viel um Battle Rap gehen wird. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Wir werden viel über Battle Rap reden und werden bestimmt auch im Anschluss noch das ein oder andere Thema anschneiden. Habe ich auch nichts gegen. Wir könnten aber auch gerne die ganze Zeit über Battle Rap reden, weil Battle Rap ist gerade in meinem Kopf maximal präsent. Und ja, im September ist es soweit. Ich werde battlen. Du hast schon ein paar Informationen, weil du warst ja quasi am, wie soll ich das sagen, am Fixing-Tag einer der Zeitzeugen, der anwesenden Zeugen gewesen. George weiß, dass ich battlen werde, weiß noch nicht, gegen wen ich battlen werde. Gegen wen ich battlen werde, wissen wirklich nur ein ganz kleiner Personenkreis und meinem Gegner ist es auch schon bitter aufgestoßen, dass es auch nur überhaupt ein kleiner Personenkreis an Leuten weiß. Aber dadurch, dass es für mich meine erste Battle-Rap-Erfahrung sein wird, bin ich im Vorfeld, als ich die Entscheidung getroffen habe, das machen zu wollen, natürlich etwas gehypt gewesen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich damit hausieren gegangen bin, aber ich habe mir natürlich von den paar Leuten, dessen Meinungen mir wichtig sind, auch dann etwas Rat reingeholt und bin vor den Leuten dann auch offen damit umgegangen, was mein Vorhaben ist. Deswegen möchte ich hier in Anonymität liebe Grüße an meinen Gegner ausrichten. Ich sehe immer mehr Leute, die in der Öffentlichkeit vor der Cam behaupten, sie würden wissen, gegen wen ich battle. Manche behaupten es aber einfach nur. Naja, also manche scammen einfach. Von mir weiß es wirklich nur ein bestimmter Personenkreis, der es auch schon wusste, bevor wir es dann gefixt haben. Und bevor mich der Kollege dann hat auch wissen lassen, dass es ihm wirklich wichtig ist, dass es bis zur Verkündung, sage ich mal, niemand wissen soll. So, das erstmal einmal kurz der Korrektheit halber, um auch zu erklären, warum ein so enger Freund wie George bis heute nicht weiß.
Ich will es auch gar nicht wissen, weil ehrlich, ich weiß, was du kannst.
Ja.
Ich habe es dir gleich gesagt, ich werde die Messlatte sehr hochlegen, das weißt du, ich bin so. Ich weiß, was du kannst und egal, wer das ist, der muss sich warm anziehen, Bro. Und ich freue mich darauf extrem. Du weißt, wo du mir das erste Mal gesagt hast, dass du nur annähernd in diese Richtung gehen willst. Da sind wir dann zu dem, when shit gets real. Ein MC muss auch das können, so. Und deswegen auch sehr gut, dass du da bist, weil das ist ja dein Spielplatz seit Jahren, wo du dich bewegst, wo wir dich alle kennen. Du machst auch Musik, ja. Aber du bist eher in dieser Szene, wo man sagt, okay, safe, wenn man Infos haben will, wenn du zum Autokauf gehst, gehst du zu Omid. Wenn wir über Battle Rap reden, müssen wir mit Tier reden. Und du hast ja auch die eine oder andere Geschichte in Berlin auch schon erlebt. Deswegen glaube ich, bist du genau der Richtige. Und ich finde es auch gut, dass du das schon alles weißt. Und es soll ja auch so sein. Ich will es gar nicht wissen. Weil mir eigentlich egal ist, wer das ist. Ich weiß, es wird auf jeden Fall eine Monster-Monster-Show. Weil ich weiß schon, was er machen wird ungefähr. Das weiß ich. Das kann ich schon mal sagen. Und deswegen sage ich, ich freue mich extrem darauf.
Ich denke, er macht sich Sorgen, weil in der Battle-Szene ist es schwierig, dich zu halten. So, die Infos flattern oft durch die Szene sehr schnell und oft geht es ja um Infos weitergeben, wenn man weiß, der ist der Gegner, der ist der Gegner. Ich glaube, wenn es mehr wüssten, würden dir vielleicht mehr Leute Infos zuspielen auch. Ne, so, aber ich glaube, darauf bist du jetzt auch nicht angewiesen. Ne?
Weder bin ich darauf angewiesen, noch habe ich Angst vor diesem Szenario, weil es wird der Moment kommen, wo bekannt gegeben wird, wer hier gegen wen battelt. Und ich bin auch, sage ich dir ganz ehrlich, wir haben im Vorfeld, als ich das mit meinem Gegner gefixt habe, ich bin der Meinung gewesen, dass wir das wirklich so Octagon, Boxkampf, MMA-Kampf, like kartmäßig aufziehen müssen mit Vorpromo, mit Face-Off, mit Bro, du battlest gegen... Das ist, Er ist da ein bisschen anderer Meinung gewesen und ich bin ehrlich gesagt mit beidem fein. Aber ich würde da viel größere Maschinerie draus machen. Aber ich bin auch Marketing-Experte und die Leute haben heutzutage keine Ahnung davon. Also du hast mich jetzt irgendwie mit im Boot. Hör doch einfach auf mich. Ich weiß, wie man Sachen groß macht. Ich weiß, wie man Sachen groß macht. Und nicht nur so groß, wie du es bis jetzt gesehen hast. So groß, dass es aus dieser Szene so krass heraus explodiert. Aber vielleicht hat er auch davor Sorge, weil er möchte, dass es innerhalb dieser Szene stattfindet, damit es auch ein Heimspiel für ihn bleibt und es nicht anfängt zu groß, zu unkontrolliert. Ja. Ne? Dass auch wirklich dann aus anderen Welten sogar Leute zu dieser Veranstaltung kommen, die du sonst nie beim Battle Rap siehst.
Genau.
Aber ich finde eigentlich, genauso ist es auch fair, weil, guck mal, ich will mir nicht mehr Möglichkeiten geben, als ich habe, aber das, was ich mitbringe, sollte auch dort spürbar sein. Weil sonst ist es ja auch nicht fair. Und wenn du gegen PA battlest, dann musst du halt auch mit einberechnen, dass es dann vielleicht auch ein bisschen größer wird als dieses Culture-Ding. Und dass du dann vielleicht auch ein paar Leute auf der Veranstaltung rumtanzen hast, die dir nicht nur blind zujubeln, genauso wie der Großteil dieser Veranstaltung mir nicht blind zujubeln wird. So ist es eine faire Begegnung. Weißt du, was ich meine? Eigentlich. Worauf ich hinaus möchte, ist aber, irgendwann wird es verkündet. Und ob zwei Wochen vorher oder zwei Monate vorher, ab diesem Moment werden mir ganz viele Sachen über ihn schreiben, also werden mir ganz viele Leute Sachen über ihn schreiben und ihm werden ganz viele Leute Sachen über mich schreiben. Ob das jetzt ein paar Monate vor dem Battle passiert oder ein paar Wochen. Wenn ich etwas Brisantes bekomme, was interessant ist, wird es in den Parts noch verarbeitet. Und wenn es uninteressant ist, lasse ich es raus.
Gibt es ein Datum für die Verkündigung?
Nee, bis jetzt nicht. Aber ich glaube, die Veranstalter sind eigentlich auch daran interessiert, das ein bisschen dicker aufzuziehen.
Okay. Wäre angebracht auf jeden Fall.
Wie siehst du das?
Voll. Also ich bin großer Fan davon. Bei meiner Vision, bei meinen Visionen, die ich sowieso für Battle Rap hatte, auch schon vor 10 Jahren und so weiter, gerade weil ich immer internationale Vergleiche heranziehe,
Richtig. Hätte
ich mir gerne etwas Spektakuläreres gewünscht. Ne, so, aber es ist ja immer noch so, obwohl es schon wirklich gewachsen ist und groß ist auch, ne, verhältnismäßig, aber trotzdem hat es immer noch diesen Nischencharakter oder diese Parallelszene, sage ich mal, ne, so, die es ist. Und deswegen kommen nicht nur Battle Skills in den Vordergrund halten. Es geht so das Ganze drumherum, die Aufmachung, das sensationelle, psychologische Kriegsführung quasi. Es sind nicht nur Rap-Skills, die zählen. Und das macht das alles so spannend halt. Weil ich glaube, wenn nur Rap-Skills verantwortlich wären, dann könnte man viel besser predikten, wer gewinnt halt immer. Aber weil so viel reinspielt, Erfahrungswerte kommen mit rein, Standing kommt mit rein. Wie du schon gesagt hast, der Ort ist so entscheidend. Also es gibt, du kannst dasselbe Battle nehmen, nimm das Battle, genauso wie es stattfindet, einfach vor einer Studenten-Crowd, von einer Straßen-Crowd, von einem Festival.
Du hast jedes Mal ein anderes Ergebnis.
Du hast ein anderes Ergebnis, genau. Ja, weißt du? Ja, also deswegen schreiben auch zum Beispiel MCs für Festivals ganz anders. Ne, viel plumper, mehr auf Jokes, One-Liner, Punchlines im Vordergrund, nicht viele Analysen. Wenn du weißt, du hast reine Battle-Fans vor der Bühne, die wirklich auch jedes Event kennen oder die Battles deines Gegners kennen.
Da kannst du viel deeper gehen.
Genau, da kannst du voll Sachen aufgreifen und so weiter und tief in die Materie gehen halt, ne, so. Das ist der Unterschied halt. Deswegen spielt das Setting auch eine große Rolle. Nicht nur sogar die Crowd und das Publikum, oft auch der Zeitpunkt. Ich meine nicht den Tag, sondern der Zeitpunkt des Battles. Machst du einen Opener, machst du es in der Mitte, bist du der Letzte am Match. Weißt du, was ich meine? Die Crowd, die steht da vor lange, wenn die 4-5 Stunden stehen. So, weißt du, dann irgendwann so, boah, ist schon ein bisschen müde, die sind nicht mehr so fit vielleicht.
Ja, du musst den richtigen, richtige Timing ist auch ganz wichtig bei diesem Event.
Genau.
Aber auch, ne? Unter der Fahne zu halten, so Octagon-Style, so dieses Competition, ein bisschen Trash-Talk, ein bisschen anheizen, so sehe ich das auch voll.
Kennt ihr Face-Offs aus Amerika?
Klar.
Ja, also vom Battle.
Also ich kenne das so, ja, wie das da ist, wie das aufgebaut ist. Sieht aus wie Street Fighter am Anfang und so dieses ganze Animation und weiß ich was.
Genau, weil manchmal waren die Face-Offs schon so hitzig, weißt du, dass du dann erst richtig, weil manchmal hat man Paarungen nicht nachvollziehen können, warum nicht die beiden. Ne? Aber durchs Face-Off auf einmal so, okay, weißt du, wenn da so Emotionen hinterstecken und so weiter. Besonders, wenn jemand was in die Waagschale legt.
Ja, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ehrlich gesagt, von so einem Szenario würde in dem Fall mein Gegner am meisten profitieren, weil ich weiß ja, wie ich da reingehen würde. Ich gehe ja voll humbled rein. Also ich würde ja jetzt niemals in irgendeiner Vorpromo-Phase mich hinsetzen und sagen, Mann, du weißt gar nicht, was dich erwartet, ich werde dich f***en und so, weil ich weiß, ich gehe in eine Situation rein, die ich in dieser Form noch nie und wenn auch nur ähnlich oder abgewandelt vor way back, Alter, 20 Jahren zuletzt erlebt habe. Ich werde da auf gar keinen Fall großkotzig reingehen. Ich werde probieren, mit meiner Leistung vor Ort zu überzeugen und vorher werde ich keine großen Töne spucken. Das heißt, die große Tönespucker müsste er sogar in dieser Vor-Promo-Phase sein und er könnte das mit Berechtigung sein, weil er hat performt auf diesem Gebiet. Das heißt, er kann sogar der Piesacker sein. So, er kann in einer guten Position sein, was so ein Trash-Talk, bevor es losgeht, angeht. Aber vielleicht hat auch er keinen Bock darauf, sich jetzt dieses Terrain zu bewegen, weil auch er mich nicht einschätzen kann und sich denkt, was ist, wenn er wirklich gut ist, ne, und dann dort performt und nicht so eine große Klappe vorher hat. Keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind ja am Ende des Tages alles Sportsmänner. Wir wollen nicht dahin gehen, um uns nach dieser Veranstaltung bis zu unserem Lebensende zu hassen. So habe ich es ihm auch im Gespräch gesagt. Ich habe gesagt, guck mal, wir reden jetzt. Und wenn wir hier diesen Raum verlassen, sind wir Feinde bis zu diesem Tag. Und danach können wir uns bestenfalls wieder in die Augen gucken. So, weißt du? Und so sollte man es auch angehen. Und es ist ein Sport. Einer wird gewinnen, einer wird verlieren. Bestenfalls, oder was heißt bestenfalls? Aber oder es kann auch passieren, dass es ausgeglichen ist, weil jeder gleich viel glänzt oder gleich gute Leistung hervorbringt. Und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Aber am Ende des Tages sage ich, lass da rausholen, was man rausholen kann, Alter. Und lass es so groß machen wie möglich, weil genau von so einem, sag ich mal, wie du das aufziehst, profitiert ja dann am Ende die Culture auch am meisten.
Genau. Ja? Also Zuschauer natürlich, für Zuschauer ist es natürlich cool, wenn es ausgeglichen ist, wenn die Leute sich streiten im Endeffekt, wer war vorne? Ich sah den vorne, Runde 1 an den, Runde 2 an den. Halt wie bei so einem Fußballspiel, wenn man sagt, was ist dein Lieblingsergebnis? Hast du sowas? 3-4, 4-3 oder 5-4, wenn so viele Tore fallen und es mal knapp gewesen ist so. Und am Ende man sich streiten kann halt so ein bisschen. Okay, wäre diese Ecke noch da oder dieser Elfmeter gegeben worden, dann hätte es wieder anders ausgesehen. Also das macht dann schon Dings mehr Bock, dass das dann langlebiger ist halt. Ne? So, und Replay-Value hat auch noch, mal abgesehen davon, dass es auch auf Cam geil ist, nicht nur Live-Effekt und die Energie und so. Mhm. Aber es spielen so viele Kriterien mit rein, das erhöht halt die Spannung. Ne?
Was sagst du? Du hattest jetzt vor dem Podcast, wolltest du irgendwas sagen, wo ich dir gesagt habe, komm, wir machen das in einem Talk. Das irgendwas hast du gesagt, so, nervt dich ein bisschen.
Ja, also was die Entwicklung angeht von Battle Rap, ich meine, weißt du, so dieses Rap-Oper-Talk, ne? Früher war krass und so, da können wir auch auf Mucke gehen halt, ne? So, was heutzutage für Kriterien zählen, was früher wichtig war halt, ne? So, das ist eine Entwicklungssache. Ich will nicht immer so sagen, ey, früher war alles besser und so. Ich persönlich mag natürlich diesen Community-Gedanken und wo alles noch so zusammen war und es noch nicht so ein Geschäft war, ein großes. Und auch sich so viele Leute quasi eingemischt haben oder Meinungen haben mit anderen Kriterien. Das sieht man halt auch in internationalen Entwicklungen. Ich finde halt, Spanisch sprechen im Battle Rap mittlerweile sehr gut. Ne? Das geht on the rise ein bisschen. So, Russisch war sowieso immer weit vorne.
Ja.
Ne? So, das war immer versus die Liga und so weiter. Da haben nämlich auch immer auch Industry-Rapper gebattelt. Ne? Das war nicht so getrennt voneinander, wo man sagt, ey, der hat zwei Hits, aber wenn ein anderer ihn herausfordert, dann kratzt das die MC-Ehre. So, ne? So ähnlich wie einmal dieser Talk, den wir mit Oxy und Bruce und so hatten, weißt du noch? Wo du gesagt hast, ey, dich, eine Niederlage, das ist für mich nicht nur ein Paycheck, sondern die Niederlage stört mich. Weißt du, ich meine, so einfach aus der MC-Ehre heraus so.
Das war ja geil, der hat mir einfach vor der Cam eine miese Abfuhr gegeben, Oxymiron, weil ich hab ja zu ihm gesagt, willst du mich battlen? Er hat gesagt, ey, sorry, gegen weil, wie war der Talk? Er wollte gegen Kollega battlen? Gegen Kollega hätte er gebattelt oder gegen Lars hätte er? Aber jetzt stelle ich dir eine Frage. Sollte ich dieses Battle machen und sollte krasse Leistung abliefern? Wäre ich ein relevanter Gegner für ihn dann, ab diesem Moment?
Also, ich habe vor 2 Wochen oder so,
wer war das denn?
Berlin, Oxymiron, so einer der größten russischen Rapper halt, ne? Der hat auch Columbia-Halle, ne? War ja gerade und es ist nämlich ganz vom Tisch, ne? So, dass er sagt, okay, Battle, weil das Ding, was läuft, er wäre halt, ich glaube, es gibt immer noch keinen dreisprachigen Battle-Rapper. Also damals war das so eine kleine Wette zwischen uns so, dass wir so, komm, dreisprachig halt battle.
Er ist einer der besten weltweit, oder? Das kann man sagen. Hey, er hat Disaster besiegt in L.A.
In L.A. und hat also auf Englisch eins der meistgeklickten Battles und auf Russisch sowieso. Ja. Und auch die ganzen Hits, die er sowieso hat. Er ist gerade auf Welttournee halt. Also, das ist
also würde ich gegen ihn battlen, könnte ich sagen, ich hätte gegen einen der besten Battle-Rapper gebattelt.
Weltweit. Ja, klar, worldwide. Das ist jetzt gar kein, nur sagen, der Russe, also der hat halt wirklich...
Also würde ich ihn besiegen, könnte ich mir den Titel, ich gehöre zu den besten Battle-Rappern der Welt.
Ich glaube, Oxy, wenn ich mich jetzt nicht irre...
Ich glaube, er ist der Beste.
Ich glaube, Murder Mook hat ihn herausgefordert, nachdem er gesehen hat, was mit dem Erster war. Ne? Und Mook hat das Ding krass gestartet, kann man sagen.
Ich glaube, der ist schon...
So, Herr Capella, ne? So, also der ist da halt, also alle großen Legenden werden da am Start halt, ne, so auf dem Level. Das ist halt dieses neue Herausforderungssuchen-Ding. Natürlich ist dann halt die Frage, was du als nächstes sagen willst, okay, was, wie, erstmal, was du mit...
Das ist jetzt auch sehr hochgegriffen, ich träume jetzt einfach nur rum, ne. Ich spinne jetzt nur rum.
Glaube ich, eine andere Sache, da lief irgendwas, weißt du, so was, was zu dem Zeitpunkt hätte Sinn ergeben. So, ne, so, das wäre, da hat Oxy daran gedacht, auf Deutsch halt zu battlen und was wäre ein guter Anfang gewesen. sowas halt, ne, dass da so mit der Vorgeschichte, glaube ich, wäre das krass gewesen.
Ja, aber ich damals habe, wenn ich mich richtig erinnere, hat er damals gesagt, dass er gegen Lars...
Nee, gegen Kolle wollte er battlen.
Gegen Kolle, ja, aber er hat, glaube ich, gesagt, dass er gegen Lars auch battlen würde, wegen seiner Einzelleistung, die er in Deutschland gebracht hat.
Ja, das weiß ich gar nicht.
Weiß ich auch nicht mehr genau, aber sollte er das gesagt haben, dann würde es in der Konsequenz eigentlich Sinn ergeben, dass, falls ich das Battle abliefere und dort zersägen sollte, dass er eigentlich keinen Grund hätte, gegen mich nicht zu battlen.
Glaube ich auch nicht. Also, wenn... Die Leistung, also ich denke, er wird es auf jeden Fall schauen. Wenn nicht, werde ich ihm vorher direkt einen Link schicken oder den Livestream. Ich werde ja am Start eher sein. Ne, so. Und ich denke, da können wir dann
machen. Stell dir mal vor, wir müssen morgen nach Moskau in Russland gehen.
Mega. Mega geil. Was mir die ganze Zeit in meinem Kopf so kreist und ich überlege, gab es sowas schon mal, dass jemand so labeltechnisch so aufgestellt ist wie jetzt PA? Und dann sich in dieses Dings, gab es sowas?
Oder es gab bis jetzt noch nicht mal, dass ein Rapper, der aufgestellt ist.
Europaweit. Weltweit will ich jetzt nicht übertreiben gleich, aber europaweit, hast du sowas schon mal?
Also Russland auf jeden Fall.
Okay, da ist es so, ja?
Ja, in den anderen Ländern nicht. Ich wüsste nichts davon. Also es...
Also ist es schon was Besonderes. Also deswegen sage ich, finde ich es ja voll gut, dass man das so wie diese Octagon-Stuff angeht, dass man... Das ist geil. Das ist ja gerade auch für den, das, wo er mir das erzählt hat, dass er das vorhat und darüber, ich habe sofort gesagt, mach das. Weil das für die Culture, für den, das ist, ey, du bringst wieder alles zusammen so. Du hast einmal die Möglichkeit, alle zusammenzubringen. Wie er schon gesagt hat, da kommen manche, die werden nicht gleich ihn bejubeln und auch nicht ihn, sondern die Sache, was da gerade passiert.
Genau. Das Besondere ist auch noch, dass es nicht, sonst ist ja mal der Talk, jetzt hatte ich mit Farid auch einen Talk, ne, wo er gesagt hat, okay, ich würde es machen, aber bestimmte Namen, 3-4 Namen, die auch schon quasi, weißt du, so auch viel Album und musikalische Legacy haben halt, ne? Aber das Besondere, dass du sagst eigentlich, dass du auch gar nicht so, du warst gar nicht so heiß drauf, ne? Zu sagen, es muss jetzt einer von da sein. Ich will genau dort rein von den Jungs, die das können und die das nichts anderes machen als das. Das ist so das Krasse, ne? So.
Nee, ich will, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, wenn ich gebattelt hätte gegen, wenn das Battle jetzt gewesen wäre, guck mal, PA, du willst Battle-Rap machen und battle mal jetzt gegen, keine Ahnung, irgendeinen anderen aus deiner Range, aus der Industrie, das hätte gar keinen Reiz mehr für mich. Mhm. Ich will diese Underdog-Position, ich will diese Challenge, ich will wirklich dieses Gefühl haben, ich gehe in die Höhle des Löwen, wo eigentlich jeder sehen will, wie ich geschlachtet werde. Mhm. Und aus dieser Position heraus will ich was hinbekommen. Mhm. Jetzt gegen einen battlen, der dann auch da das erste Mal steht und dann ist das so...
Ja, das ist, wie gesagt, wenn du ein... Wenn du zum Beispiel mal Mucke machst und du forderst jemanden zum Freestyle auf, das ist so krass, weil der ist ja eigentlich gewohnt immer zu Freestylen. Yeah. Also das ist ja gerade, du gehst dorthin, wo sein Sport existiert.
Und das ist die Story da, genau, finde ich. Dass man, das muss man wirklich, und am Ende des Tages geht es ja um nur um die Musik. Mhm. Es geht um dieses Genre, dass wir das noch stärker machen, weil das ist ja voneinander weg. Mhm. Und so wie wir wissen, wie wir aufgewachsen sind, wenn du nicht Freestyle rappen konntest, warst du kein Rapper.
Vor allen Dingen
früher. Dich hat man nicht ernst genommen. Genau, oder? Du kannst im Studio gehen, lalali, ist ja auch, kann ich auch, mit 18 Spuren. Und nee, lösch mal und schieb mal und tu mal. Aber da wird es ja ernst.
Genau, das MC-Ding halt, ne? Vor der Crowd, weil der Druck in der Comfortzone zu rappen können ja viele auch. Ne? Also wenn du jetzt wirklich übst und zu Hause und so weiter. Und das ist ja, was immer schiefläuft, wo die Leute dann sagen, ey, wie so vor einem Test, wenn du in der Schule warst und denkst, ey, ich hab's doch gelernt, ich kann es doch, warum kriegst du jetzt? Du musst es jetzt können, das ist das Problem halt, ne? So, ich vergleiche es auch gerne mit so, okay, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinzu, ob man es so sagen kann, aber Pornostars. Du kannst zu Hause in deinem Schlafzimmer, kannst du, mach mal vor Kamera. Mach mal auf Knopfdruck. Das kann nicht jeder. Oder sagen wir mal einen lustigeren, besseren Vergleich.
Kein schlechter Vergleich.
Stammtischhumor. Leute, ich kenne so viele, die sind lustig, so wenn die in der Gruppe sind oder ihren Freund Stammtisch. Ja. Weißt
aber
du, so,
sobald sie auf einer Bühne stehen will.
Genau, mach das auf Knopfdruck. Einfach so, da sind ein paar hunderte fremde Leute und jetzt sei mal lustig. Weißt du, so, okay, das ist ein ganz anderer Druck, so, weißt du, so.
Ja. Das ist auch das Einzige, also ich sag dir ganz ehrlich, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass das, was ich am Ende vorbereitet habe, von der Grundsubstanz und von dem, was dort steht, von der Stärke von dem, was dort steht, nicht ausreichend sein kann. Ich glaube, das wird alle Male ausreichend sein können, einfach weil ich sehr viel Rap-Verständnis mitbringe und halt auch schon viel gedisst und so Menschen ficken. Das ist eine meiner Kernkompetenzen immer gewesen. Das Einzige, was ich nicht lernen kann oder was ich nicht abschätzen kann oder nicht üben kann in dieser Form, ist halt diese Situation. Mhm. Ich höre Sachen, ich habe von dir Talks, von dem Talks, von vielen verschiedenen Battle-Rappern Talks gehört, wo über Sachen geredet wurde, die ich überhaupt gar nicht einschätzen kann. Wie viel trinkst du? Wie viel Pappmaul passiert? Wie ist der Adrenalin in dem Moment? Deine Luft ist ganz anders, wie wenn du es zu Hause vorm Spiegel übst, durch die Situation und so. Das sind alles Sachen, die werden mich an dem Tag überraschen. Und ich hoffe, dass die einfach nicht so viel Impact auf mich haben werden, dass das andere auch nur ansatzweise darunter leiden wird. So, wenn da nichts miteinander kollidiert, würde ich schon sagen, dass ich relativ selbstbewusst in die Geschichte reingehe. Jetzt ist aber die Frage, was denkst du, warum ist in Deutschland, du sagst zum Beispiel in Russland, machen die das? Warum haben in Deutschland Industrierapper so eine Berührungsängste damit? Weil ich habe mit Sigi gesprochen, ich habe mit Savas gesprochen, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, denen ich grundsätzlich das Vorhaben erklärt habe. Und alle respektieren und feiern es quer durch die Bank. Aber jeder Einzelne hat auch das Wort Fallhöhe benutzt. Mhm. Fallhöhe. Boah, aber du gehst mit viel mehr Fallhöhe rein. Fallhöhe, Fallhöhe, Fallhöhe. Warum ist dieses Thema Fallhöhe, denkst du, hier in Deutschland so relevant? Und denkst du, es ist überhaupt wirklich relevant? Gibt es Fallhöhe in der Form? Mhm. Klar. Aber kann ich wirklich fallen? Mhm. Weißt du, also...
Es kommt drauf an, wie sehr man sie selbst aufbaut. Ne? So ein bisschen, was du jetzt auch gesagt hast, was das Face-Off-Ding angeht halt. Ne? So, wenn du jetzt mit der Einstellung reingehst, ich komme und mache alle platt und so weiter, dann baust du Riesenfallhöhe auf. Ne? Das meinte ich auch mit Face-Offs. Ich finde es spannend, wenn ich, sagen wir mal, zwei Kämpfer gar nicht kenne und einer sagt, wenn ich dich nicht in der 7. Runde oder vor der 4. Runde K.O. schlage, hänge ich meine Handschuhe an den Nagel, dann ist das erstmal eine krasse, was krass Riskantes, was er da sagt. Und man will sehen, hält er den Stand, was er halt aufbaut. Ne? So, und diese Situation einzuschätzen, das ist dann nochmal anders als, wie gesagt, in der Comfortzone das zu tun. All diese Sachen, die so mit reinschwingen können. Einen Auftritt zu absolvieren, ist schon krass. Jeder so, der ein Label hat oder eine Crew hat, so, weißt du, wo man sagt, ey, wir haben heute einen wichtigen Auftritt, ne? So vor vielen Leuten, meinetwegen Festival, viele Leute sind da und dieser Auftritt muss sitzen. Das berühmte Lampenfieber kennt jeder, egal wie viele, du hast schon ein paar Namen angesprochen, Leute, die 10, 20 Jahre dabei sind, wenn der Auftritt wichtig ist, so ein Jubiläum, 20 Jahre, 30 Jahre, was auch immer, du willst, dass alles glatt läuft. Mhm. Ne? Und man macht sich Sorgen, man liegt die Nacht vorher im Bett und denkt sich, ey, hoffentlich da und das Feuerwerk und die Tänzer und Background und Sound und du machst immer so viele Sachen im Kopf, steht alles. Das ist normal, dass man aufgeregt ist und Lampenfieber hat. Ne? So, und das ein bisschen unter Kontrolle haben muss halt. Wenn jetzt zusätzlich aber noch einer auf dieser Bühne steht, der sagt, ich bin hier, um dich zu f***en, weißt du so, dann hast du einfach diesen doppelten Druck. Und das ist, was die Spannung ausmacht. Und deswegen zählt im Oktagon, im Ring, dann gar nichts mehr, was man sonst so in Videos präsentiert und sonst was so, ne? Das interessiert keinen mehr, dein Auto, deine Kette, dein dies, dein das. So, jetzt kommt mein Rap, dein Rap, meine Lines, deine Lines, meine Fäuste, deine Fäuste quasi, wie in einem Kampf und alles andere zählt nicht mehr. Und da kann auch dein Trainer nicht mehr, wer kann von der Ringecke schreien? Weißt du, steh auf.
Weißt du, so. Das ist so, wegen dem Oktagon-Thema finde ich es geil, weil ein Freund von mir, ein guter Bruder Edwin, schöne Grüße an Bruder Edwin, der hat auch damals, der ist MMA-Fanatiker und den habe ich immer zu ihm gesagt, so, was war deine größte Lektion im MMA, wo du gesagt hast, okay, das war die wirklich die krasseste Lektion. Da hat er zu mir gesagt, ich habe gelernt, dass wenn die Oktagon-Tür zugeht, dass Studentenbomben genauso wehtun wie Gangsterbomben.
Ja, guter Punkt.
So, und dann habe ich gesagt, krass, das ist es. Mhm. Und das ist genau das Gleiche, was hier auch zu tun wird.
Studentenbomben tun genauso weh wie Gangsterbomben.
Das spielt keine Rolle mehr, so genau.
Das weißt du, und so, glaube ich, ist das genau das Gleiche, ja.
Crazy. Ja.
Also dieses Ding, dieses Unvorhersehbare, diese Kampfsituation, Competition halt, ne, so dass man sagt, ey, da kann alles Mögliche passieren und dass Skills nicht allein entscheidend sind, sonst wäre es immer einfach zu sagen, der gewinnt oder der verliert, so könnte man besser predikten halt.
Aber ich gehe auch, Bro, ich gehe auch jetzt mal ab, ein Aspekt, der in den letzten Wochen noch dazu gekommen ist, ich gehe mittlerweile nicht mehr nur für die Culture hin, ich gehe auch mittlerweile für die Industry-Culture hin, weil ich es schon langsam etwas... Ich will jetzt nicht das Wort frech in den Mund nehmen, aber schon etwas bezeichnend finde, wenn du dich so durch die Kommentarfelder reingehst. Also wie wack müssen Industry-Rapper in der Wahrnehmung dieser Battle-Rap-Culture sein, dass sie per se davon ausgehen, dass jemand wie ich dort keine Chance haben wird, ne? Die sind davon überzeugt. Und ich finde es auch zum Beispiel, ich finde, der Mikesh ist ein sehr guter Battle-Rapper. Ich finde sein Battle zum Beispiel gegen Cynic, ist, finde ich, eins der besten Battles, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich finde es Wahnsinn, ne? Ich habe letztens auch sein Interview gesehen, aber ey, und jeder soll so machen, wie er meint, ne? Jeder kann auch das Selbstbewusstsein an den Tag legen, aber diese Überheblichkeit gegenüber richtigen, also was heißt richtige oder nicht richtige, aber so als, die gehen echt, weil sich viele nicht getraut haben, viele Jahre, denken die, keiner von denen kann das. Oder ich bin davon überzeugt, dass wenn Savas
auch wenn er sich wahrscheinlich nie dazu entscheiden würde, weil er es nicht mehr machen muss mit über 50 Jahren. Ja? Aber würde er morgen sagen, ich setze mir diese Sache als Aufgabe, ich verschreibe meine Skills und das, was ich als Rapper die letzten 30 Jahre gelernt habe, dieser Sache jetzt und gehe da rein, hat kein einziger eine Chance gegen ihn. Kein einziger hat eine Chance gegen ihn. Und da bin ich zu 1 Milliarde % überzeugt und ich frage mich, woher diese Selbstüberzeugung kommt, zu denken, dass wir so unfähig dazu sind, abzurufen.
Ich glaube nicht. Also wenn man überzeugt davon ist, ist es schon ein bisschen crazy so. Aber die Tendenz kann ich schon nachvollziehen, weil man denkt sich so, du hast nichts, also das ist so wie andersrum, wenn man jetzt sagt, du warst jetzt die ganze Zeit auf der Bühne, hast gebattelt und gefreestylt, aber jetzt mach mal einen Song, mach mal ein Album. Dann stehst du halt vor einer Aufgabe, wo du jetzt keine großen Erfahrungswerte hast halt, ne, so. Wenn du jetzt den Rap nach vorne nimmst und sagst, ich gehe jetzt aber ins Battle, da ist das die Dynamik, die entscheidet. Früher hätte man gesagt, okay, es ist das, die Rap-Skills entscheiden, der hat bessere Reime, der wird den platt machen, ne, der hat größere Rap-Skills. Aber diese psychologische Sache, die dazu kommt, das, was Sie schon ein bisschen angesprochen haben, die Crowd, die Action, die dazwischen steht und so weiter und vor allen Dingen die Kriterien, die sich so alle paar Jahre wieder ändern. Es ist halt heutzutage, jetzt ist auch gerade wieder so eine Entwicklungsphase, wo sich einiges abspaltet. So eine Art Generationskonflikt kommt vielleicht auch dazu. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass Leute schon sagen, Personals gehören nicht in Battles rein, dann denke ich, hä, was ist denn jetzt los?
Was heißt Personal?
Also naja, persönliche Sachen so, weißt du, so, es wird schon runtergedisst zu sagen, halt, ja, du versuchst mit Mitleid zu überzeugen. Weißt du, zum Beispiel, wo ich sage, ey, Gänsehaut zu erzeugen mit Rap, in einer Live-Crowd, das ist eine krasse Aufgabe. Weißt du, was ich meine? So, wenn man das negativ abwertet, indem man sagt, das ist ein Seelenstrip, aber auf negativ. Das ist nicht etwas Negatives, aber wenn du dann mehr Leute von dieser Art hast, wo die sagen, ja, mich interessiert nur die Kunstfigur, mir ist doch egal, was er in seinem wahren Leben getan oder nicht getan hat.
Dann wirkt dein Seelenstrip in dem Moment.
Genau, weißt du, was ich meine? Und so kann man sagen, dass das dann runtergeredet wird halt, weißt du, so. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wie, was die Kriterien angeht. Wenn du mit echten MC, allein schon dieses Ghostwriting-Ding, ne?
Ja, ja.
Songwriting, früher war immer so, ein MC muss selber schreiben. Wenn du heutzutage ein Riesenpublikum hast, was es ja nicht mehr juckt, ja, dann ist das schon ein unfaires Verhältnis.
Ja, aber ich argumentiere das gar nicht über Skillset oder über Reime oder sonst was. Ich argumentiere das nur über Herzblut. Ich bin der Meinung, natürlich nicht viele. Wir haben auch mittlerweile viele Plastikleute in der Industrie, genauso wie es auch viele Plastikleute in dieser Battle-Rap-Szene gibt. Mhm. Ne? Aber ich glaube, einer von meinem Format oder wie ich gerade Savas erwähnt habe oder egal wer, ja, mhm, oder das Herzblut, das, was wir reingesteckt haben in diesen Namen, in diese Legacy, das, wir lassen uns davon keinen Meter von irgendwem einfach wegnehmen. Mhm. Mhm. Warum geht man davon aus, dass man das so leicht zulassen würde? Weißt du, was ich meine? Mhm.
Naja, es gibt halt dieses Großkotzige. Jetzt, es gibt keine Großen jetzt, wo wir sagen können, okay, das war jetzt der übertriebene Industry-Rapper. Ich erinnere mich, als wir die BMCL, wirklich das erste Match davon, wo wir gesagt haben, endlich schaffen wir es, geschriebene Matches nach Feuer über Deutschland mit vorbereiteten MCs. Das hat ungefähr 3 Jahre gedauert, bis sich da ein Pool angesammelt hat, wo wir überhaupt A Cappella den Leuten beibringen mussten. Und das erste Match war P-Zack gegen Battleboy Busty. Battleboy Busty war beim VBT. Und VBT war Video-Battle-Turnier, halt, wo die mit Videos immer gegeneinander gebattelt haben. Und da haben viele gesagt, genau das, was du gesagt hast, Basti hat keine Chance, weil P-Zack ist der Live-MC. Basti hat aber die Situation gut eingeschätzt und hat seine Punchlines haben mehr gezogen. Dasselbe gibt's andersrum mit Cassius Clay und Cynic. Ne, da gab es ein Match in Köln, da hat Cassius Clay beim JBB, hat er vor lange da rasiert und hat diese Online-Battle-Kriterien mit ins Live-Game gebracht. Und wollte einfach sagen, ach, ich zeig ihn, der kann nicht flowen und ich werde die Leute zeigen, dass er den Takt nicht trifft. Hat die Crowd klatschen lassen und sei abgeflowt. Hat aber nicht gezogen. Weißt du, so viele haben dann gedacht, so, hä, warum? Er hat doch besser gerappt. Cynic kam mit Punchlines. Weißt du, was ich meine? Die hängen geblieben sind dann so. Und das war dann so der Punkt, wo man sagt, okay, die Kriterien zählen doch nicht. Wir hatten jahrelang eine Crowd, eine Mehrheitsmeinung, die gesagt hat, Gia ist der genialste Freestyler. Wir haben immer gesagt, wenn der so freestylen kann, dann muss er der übertriebenen Texte schreiben können. Das war das Mindset vom Publikum. Die dachten einfach, wenn jemand gut freestylen kann, dann muss er überkrasse Texte schreiben. Aber es sind 2 verschiedene Disziplinen.
Ja.
So, ich kenne Leute, die schreiben die Endtexte und die können kein bisschen freestylen und umgekehrt. Gia ist kein Texter. So immer Textrunden hat er dann immer sich irgendwie durchgehandelt mit Freestyles, weißt du so. Aber das ist nicht das gleiche Thema. Und deswegen so diese Wahrnehmung, dass man sagt, okay, die können das nicht, die können das nicht. Aber es ist oft ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken halt. Ne?
Ja,
so,
ich finde, du kannst überhaupt nicht Schwarz-Weiß denken. Und ich finde, dass dieses Battle, wie es jetzt stattfinden wird, so Gott will, wenn keine höhere Naturgewalt für irgendwas anderes sorgt, weil sonst kann mich nichts mehr abhalten davon, Ne? Ich habe ja genug Ausreden, hinter die ich mich verstecken könnte. Es ist, nachdem das festgelegt wurde, eine Trennung bei mir passiert und viele private Sachen, die mir auch eine Legitimation geben könnten, zu sagen, hey Bro, bitte nochmal 6 Monate später. Ja, mir ist das alles scheißegal, Bruder. Ich will das genauso. Genau, es sollen noch 6 andere schlimme Sachen passieren. Und es sollen noch 6 andere schlimme Sachen passieren. Und es soll noch 2 Tage vor dem Battle noch was Schlimmes passieren, was mich richtig in eine Drecksituation bringt. Und ich will noch mehr sogar. Aber was wollte ich jetzt ursprünglich sagen? Ich wollte was ganz...
Egal, wie viel das zurückwirkt, du wärst trotzdem am Start.
Guck mal, ich glaube, das Thema, was ganz wichtig ist, will ich gar nicht unterbrechen, aber ich glaube, du hast es ja vorhin erwähnt, es gibt einige Rapper in Deutschland, die das auch machen könnten und auch richtig krass rasieren würden auf der Bühne. Ja. Aber eine Sache unterscheidet dich jetzt von denen.
Was denn?
Und dass du dein Ego nicht in den Weg hast.
Hm.
Es ist nur, guck mal, Legacy hin oder her. Es geht hier nur um Ego. Und wenn dein Ego dir nicht im Weg steht und du weißt, am Ende des Tages machst du es ja für die Szene, für die Musik, dafür, dass andere Leute da sich dafür wieder, weil das ist ja der Ursprung von Rap. Egal, wer der Gegner sein wird, er wird doch von uns sowieso schon Maximum Respekt bekommen. Von mir hat er sowieso schon Maximum Respekt, weil er immer noch die Fahne hochhält. Und er hat von mir Maximum Respekt, weil er aus diesem Swimmingpool-Leben runtergeht ins Gadda und sagt, ey, ich messe mich da und wer auch immer da krass ist, der soll kommen. Und das ist die Geschichte dahinter. Und ich sage, da muss man nicht ein Face-Off machen, wo einer den anderen sagt, ich fick dich oder ich mach dich weg, sondern einfach mal die 2 Gewalten, die das dann sein werden, die Szenen erstmal aufzuzeichnen und zu sagen, ey, guck mal, was hier auch eigentlich auf dem Spiel steht, was hier auf dem Spiel steht eigentlich, aber was noch viel wichtiger ist, was gerade entsteht.
Ja.
Und das ist, wie gehst du ran an die Sache?
Genau, da wollte ich gerade hin. Auch ohne Selbstbeweihräucherung. Ich finde, das ist noch kein einziges... Guck mal, du hast jetzt gerade Battleboy Basti aufgezählt, zu dem hätte ich zum Beispiel gar nicht mal, ohne dass ich das despektierlich meine. Ich weiß nicht, zu welchem Movement er gehört und was er industry-mäßig gemacht hat, ihn hätte ich nicht mal mehr aufgezählt. Es gibt für mich 2 Industry-Rapper, die es sich bis jetzt gewagt haben. Und das ist zum einen Lars und jetzt zuletzt Beast Boy. Beide aber trotzdem in einer ganz anderen Ausgangslage, wie ich mich jetzt gerade befinde. Ich finde, dieses Battle, was mit mir stattfindet, ist das erste richtige Battle mit einem Industry-Rapper, mit richtiger Fallhöhe, mit greifbarer Legacy, mit Polarisierung, mit einer Fanbase und einer Base an Leuten, die auch ihn hassen und ihn sehen wollen. Beispiel, ja. Bei Lars war das klar, er traut sich, aber er steht mit dem Rücken zur Wand. Er muss sich jetzt trauen. Das ist eigentlich es war ein smarter Move für ihn in dem Moment. Es war kein, boah, du traust dich, sondern eher, klar, traust dich auch, aber eher so, das kann der Befreiungsschlag sein. Aber hier kommt jetzt jemand, das erste Mal wirklich jemand aus der Rap-Bubble, ohne mit dem Rücken an der Wand, sondern finde ich komplett gegenteilige Situation. Ich könnte mich komplett rar machen und sagen, Leute, ich gehe in meinen Keller mal eine Runde schwimmen.
So wie die anderen.
Battelt mal da. Mhm. Tschüss.
Genau, das hat dieses.
Mein Ferrari kommt am Freitag lang.
Genau, Rocky 3-Prinzip. Weißt du, so dieses, du bist da, aber du sagst, ich gehe jetzt da runter, wie du es gerade gesagt hast, auf den Tiger-mäßig.
Und das gab's noch nicht.
Genau.
Das gab's noch nicht, oder?
Nein, bei Lars, auch wie du gesagt hast, Rücken zur Wand, weißt du so, und das war so, ey, er hat um sein Leben gerappt dort halt, ne, so, das hat man auch gespürt halt, ne, so. Aber dieses, was er neu dazu beigetragen hat, dieses 8-Mile-Ding halt, ne, dieses Analytische hat lange standgehalten, ist bis heute, viele orientieren sich daran. Das ist auch so ein Ding, was bringt man Neues ins Game. Wir Battle-Rapper braggen schon so ein bisschen, ey, ich habe die ersten Schemes gebracht, ich habe die ersten dies, das. Es ist jetzt nicht so, dass wir das alle erfunden haben, ein bisschen wie mit Deutschrap. Wir sagen meistens aus Amerika genommen. Manche Sachen, die adaptiert werden, funktionieren und manche halt weniger. Zum Beispiel Show-Einlagen. Ich selber persönlich mag Performance-Lines. Mhm. Das ist jetzt auf so einer kleinen Platte, in einem kleinen Kreis natürlich nicht so groß möglich. Aber in Amerika ist Show. Show zählt krass. Und da sagt man halt Show gegen Show. Und wenn deine Show krasser ist, gerade mit Performance-Lines, Lines, die aufgehen, die sind auf Pen-Game-Level nicht krass. Wenn du die aufschreibst, wird jetzt keiner sagen, das ist eine krasse Line. Das meinte ich gerade mit VBT und JBB auch bei diesem Video-Battle. Da standen voll oft so wie Vergleiche, um die Ecke musste man denken, so ein bisschen rätselmäßig halt, ne, so, aber es waren smarte Wordplays, die waren voll im Vordergrund, ne, so, aber bei so ein Performance-Lines, die gehen dann halt auf mit dem letzten Wort der Line und wenn man dazu dann acted halt, ne, so, dazu gehört dann mehr als nur nerdig Pen-Game-mäßig Lines runterzuschreiben oder gute Angles zu finden, halt wirklich eine Performance, die dann mitzählt halt, ne, und was Neues ins Game zu bringen, was jetzt immer schwieriger wird natürlich, was dann Schule macht. Weißt du, ich meine, das ist auch noch so ein Ding, wo man sagt, ey, hier hat jemand einen krassen Stein ins Rollen gebracht halt. Ne? Okay.
Für dich, du bist ja der Verfechter von dem Battle Rap. Du selber musstest doch eigentlich voll feiern, den Move, oder?
Und wie?
Weil das ist ja, ich habe ja auch öfters dich gesehen, dass du auch dich immer ein bisschen beschwert hast, dass das einfach alles so immer getrennt ist voneinander. So.
Ja.
Weißt du? Also, obwohl es ja eigentlich das Gleiche ist. Aber es ist so immer, die sind die Bubble und die sind die Bubble.
Also wir haben ja versucht, also was heißt versucht, immer Hip-Hop, es gehört alles zusammen. Ne? Aber wie viel hat heutzutage Breakdance mit Rap zu tun? Wie viel hat Sprühen mit DJing zu tun und so weiter? Ne? Das ist... Früher oder später hat es sich irgendwie so ein bisschen getrennt. Komisch fand ich dann halt, dass innerhalb vom Rap sich halt Battle Rap von Musik Rap trennt.
Das ist quasi, was ich meine, genau.
Und jetzt gibt es auch sogar innerhalb vom Battle Rap so ein bisschen Freestyle und Rhythms. Das ist so, wohin führt das denn? Weißt du so, das ist doch trotzdem noch Competition. Das gehört alles zusammen eigentlich. Und ja, ich persönlich bedauere sehr, also es müsste man irgendwann, ich frage mich halt, ab welchem Punkt sollte man den Namen ändern? Wann ist es. Wenn man nicht mehr battelt, richtig? So, dann, warum nennt man es dann, und wenn man nicht mehr rappt, warum ist es dann noch Battle Rap? Vieles klingt für mich, der korrekte Begriff wäre eigentlich Poetry Slam Competition für vieles, was es
Wie blickst du darauf? Wie blickst du auf diese, zum Beispiel Cynic bei seinen Geschichten, wenn er mal redet live und so, er argumentiert ja oft für dieses, man muss nicht mehr rappen können, ist in Amerika auch so. Ich kann das gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das legit ist, wenn er das sagt. Ist es wirklich in Amerika so, dass manche der Top 5, sag ich mal, oder keine Ahnung, also von den relevanten Battle-Rappern, dass das dort auch schon normal ist, dass da viele drunter sind, die gar keine klassischen Rapper sind, oder ist das bei einem nur der Fall?
Also die meisten rappen richtig und machen auch Mucke, aber ist jetzt nicht so erfolgreich wie die Battles, weil meistens sich auf eine Disziplin fokussiert wird. Was er vielleicht meint, ist so, dass es jetzt nicht immer um Flows geht halt, ne? So was ein bisschen mehr wert ist, wenn du Musik machst, ne? Dass du Takt triffst und Flow-Passagen, Flow-Wechsel und so weiter, das ist jetzt nicht so ein, mich hat jetzt noch nie einer mit einem Double-Time-Part in einem Battle überzeugt. Weißt du, was ich jetzt gedacht habe, so Rapper A hat ihm voll die Punchlines an den Kopf geworfen, Rapper B macht ein Double-Time und ich denke, wow, der war krasser. So. Gibt Leute, die das ein bisschen mitziehen vielleicht so, aber es ist für mich kein entscheidendes Kriterium halt. Ne? So, dass nicht mehr 100, also dass es keine Rap, das Battle keine reine Rap-Competition mehr ist, Old Fashion Way mäßig, das stimmt schon. Ne? Also, dass man schon feuert, dass man versucht zu verletzen, dass man versucht etwas zu bringen, wo die Leute sagen, krass, ich will jetzt nicht in seine Haut stecken, weißt du so.
Nein, nein, das verstehe ich schon, aber eigentlich, ich bin auf jeden Fall Verfechter davon, dass da drüber immer die Überschrift gut gerappt sein müsste. Mhm. Also ich finde, du kannst, sagen wir mal so, das andere kann existieren und es ist mittlerweile auch legitim, dass es existiert. Aber wenn du entertainst, wenn du die richtigen Lines bringst, die richtigen Sprüche, wenn du mies verletzt, aber das kombinierst mit gut und krass rappen, finde ich, dass der nicht gut rappen kann, niemals gegen den standhalten
kann. Safe. Das ist gut erklärt, aber das ist schon unfair dann. Also es müsste ja sein, wenn beide Skills technisch auf dem gleichen Niveau haben. Sagen wir, beide haben die vom Humorgrad oder von der Härte die gleiche Qualität von Punchlines.
Ja.
Der eine float und der andere nicht, dann gewinnt natürlich der float auch dazu, weil der hat noch was dazu. Halt, ne, so. Ja. Aber wenn der eine jetzt nur float und dazwischen vielleicht zwei, drei Haymaker sind und der andere hat aber 18 Haymaker und der Flows...
Alleine schon, wie er jetzt gerade das so analysiert, ich freue mich mega auf dieses Event, weil ich genau weiß, dass jeder aus der Bubble ein bestimmtes Denken hat, ein vorgefertigtes Schubladendenken. So geht er vielleicht ran, das könnte das sein. Er kann vielleicht da das gut, aber das kann er nicht. Und ich weiß ja schon, was kommen wird. Und deswegen macht es mir Spaß, weil ich weiß, viele werden überrascht sein und sagen, okay, warte mal. Andersrum genauso, wenn der auf einmal etwas abliefert, was man nicht erwarten würde, wo er noch nie getestet wurde, weil es ist ja so, er wurde so noch nie getestet und der andere wird auch noch nie so getestet worden sein. Das bedeutet, Komfortzone gibt es nicht.
Weil diese unerwarteten Sachen, das ist ja, deswegen meinte ich gerade das normale Lampenfieber vor einem Auftritt. Einfach, du hast einen Plan, du willst ihn durchziehen und hoffentlich läuft alles.
Aber es ist ja eine Wiederholung von dem, was du schon kennst.
Genau, und jetzt kommt aber jemand funkt dazwischen. Das ist das Ding halt. Ne? So, kann ich kurz erzählen, Mighty hat gebattelt, ne? Und hat eine Line von einem anderen Rapper gegen Josef Steinstuhl seine Schwester gekickt. Und der war im Publikum. Und dann hat er ihn irgendwas gefragt und der hat dann darauf geantwortet, weißt du, so, und auf einmal ist eine andere Dynamik entstanden und dann wieder den Faden zu finden, weißt du, so, das ist so unerwartete Sachen.
Ja, das machen die schon clever dann halt, genau. Ja, mischen jemanden mit ein, dass da kurz mal der ganze Fokus auf die Seite rutscht,
genau.
Und dann ist der schon durcheinander.
Genau, Leute fallen einfach um, das sieht man oft auf Kamera gar nicht, ne, so Leute, so, weil es so ein bisschen heiß ist, stickig und so, man kriegt keine Luft, auf einmal, bam, der liegt flach. Ey, Sani, so, weißt du, ein bisschen, keine Ahnung, auf einmal so, warte mal kurz, und du musst so mitten in deiner 12. Line kurz stoppen, weißt du, so,
yeah,
und dann halt weitermachen halt, ne, so, gehört zur Professionalität dazu halt.
Und
ne?
Deswegen sage ich, let's get it on,
ja.
September, we are coming.
Oh, Mann, oh, Mann.
Weil ich weiß ganz genau, selbst das, wenn es so ein, das ist ja, warum ich weiß, was passieren wird ungefähr. Natürlich kann man nicht das Ergebnis wissen, aber ich weiß, dass es sehr interessant und unterhaltsam vor allen Dingen sein wird.
Ist denn geklärt, ob es judged ist oder nicht?
Nee, ist unjudged.
Unjudged,
also,
ne?
Es geht ja um keinen Titel.
Genau, genau. Macht für, aus meiner Perspektive auch nicht.
Ja, aber danach kann man ja mal gucken, und, ob man dann irgendwann mal einen Titel mal daraus macht.
Ja, vor allen Dingen, was danach kommt halt. Ne?
Das so, ist interessant.
Das ist, das ist wirklich die, also das, ist, das hat das ja. Potenzial, die
ich größte sag, Welle. Guck mal jetzt, ich weiß auch, was passiert. Also guck mal. Es, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich da viel Dankbarkeit für bekomme. Also wenn ich abrasiert werde, wird es heißen, guck mal, haha, wir haben den abrasiert. Und wenn ich rasiere, werden danach die 6 Nächsten kommen und sagen, ja, aber dann komm doch gegen mich.
Egal wie das Ergebnis ausgehen wird, es ist ein Erfolg und das müssen wir alle auch verstehen.
Für mich ist das nicht einfach ein
Natürlich, Erfolg. Das ist ja auch das Geile, warum? Du musst es ja auch uns entertainen und du musst eine Show liefern und dazu gehört ein Ehrgeiz und ein Siegeswillen und eine Überzeugung, das ist ja auch alles schön und gut. Aber als außenstehender Beobachter, egal wie das ausgehen wird, es ist ein Gewinn, wenn man es richtig dribbelt. Natürlich, wenn die Gegenüberseite keinen Bock hat und es nicht so sieht und zu viel Ego. Ich sag ja, Ego. Der Ego-Tod muss hier jetzt stattfinden. Und egal wer das ist, wer das machen will, der stirbt auch ein Stück weit sein Ego-Tod. Und da hast du schon 2 Synergien, die zusammenpassen, obwohl die gegeneinander battlen, aber die machen es beide für die richtige Sache. Und ich glaube, daraus hinaus kann man wirklich dann was Geiles machen. So.
Genau.
Unabhängig von dem Ergebnis. Natürlich will ich gewinnen, dass wir gewinnen. Weil ich sage, ich gewinne, weil ich bin mit ihnen. Ist normal.
Vor allen Dingen die Energie, die danach kommt, auch jetzt so, das ist ja auch ein bisschen so eine Kritik, halt, wenn Authentizität oder Credibility wird von Gangster-Rappern abverlangt, immer sagen, ey, wenn der keine kriminelle Vergangenheit hat, dann mach nicht auf Gangster-Rapper. Bei Battle-Rappern oder bei Leuten, die dissen, die sagen, ey, du disst immer nur im Studio, aber warum denn nicht mal live? Sag doch einmal, was du jemandem im Studio sagst, ins Gesicht. Dass man sagen kann, egal, wen du auch danach auf dem Track disst, weißt du, was ich meine, so, dass man sagen kann, okay, das liegt nicht daran, weißt du, so, das ist wirklich ein wo die Energie nochmal anders, weißt du, wie wenn du einen Film guckst und siehst, ey, based on a true story, weißt du, so, dann weißt du, oh, okay, da steckt was dahinter.
Ich glaube, wenn ich es so sagen könnte, glaube ich, ist der Druck mehr bei der anderen Partei als bei Ihnen.
Boah, also, nee, ich glaube nicht.
Ich glaube schon.
Ach,
Ich glaube schon, weil...
Ich glaube, bei der anderen Partei ist eher Freude und halt auch so dieses hungrige, geil, ich krieg das Ding, oder? Vielleicht ein bisschen so, probiert man mich nicht zu unterschätzen, um einfach schlau zu sein und nicht dumm zu agieren, weil ich finde, Menschen, die andere unterschätzen, einfach, das ist nicht klug. Das gehört ein gewisses, zum Beispiel, was ich ganz oft gesehen habe oder gemerkt habe in meinem Leben oder womit ich ganz oft in Berührung kam, sind Leute, die so intelligent waren, dass sie aufgrund ihrer Intelligenz wiederum dumm wurden, weil sie aufgrund ihrer Intelligenz alle anderen für dumm hielten. Da waren aber auch Intelligente bei. Weißt du, und das ist dann wiederum, das macht dich dumm in meinen Augen, wenn du dich für zu schlau hältst und deswegen denkst, dass jeder andere nicht so schlau sein kann wie du. Dadurch unterschätzt du Leute, die du vielleicht nicht unterschätzen solltest. Darum geht es nicht, aber ich glaube einfach schon, dass der Druck irgendwo natürlich mehr auf meiner Seite existiert, je nachdem, wie sehr ich das in meinen Kopf reinlasse. Und für mich selbst ist halt einfach diese Sorge, die wahrscheinlich bei vielen Industry-Rappern dafür sorgt, dass sie nicht hingehen. Komplett freimachen kann ich mich davon nicht. Klar, ich will auch nicht abrasiert werden oder sonst irgendetwas. Aber ich denke mir einfach, mir ist irgendwann mal klar geworden, guck mal, eine Sache, die sowieso passieren wird, selbst wenn ich da hingehe und haushoch rasiere, er wird ja trotzdem gute Momente haben, in denen er mich auch ein bisschen abrasiert.
Safe.
Nur diese Momente werden unfassbar viral gehen auf TikTok. Die werden einzeln ausgeschnitten, dann stehst du da in der Überschrift, PA Sports wird zersägt. Weil ich einfach mehr Leute habe, die mich nicht mögen oder die mich fallen sehen wollen oder sonst was. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, die einzigen Menschen, die ein Loose oder Lines, die gegen mich hidden in diesem Battle, nehmen werden, um mich da todes mit zu haten, sind eh die, die mich sowieso nicht mögen.
Sowieso, ja.
Alle anderen, außer diese Personengruppe, werden dieser Sache mit Respekt entgegentreten. Und diese Personengruppe, die wird mich haten, auch wenn ich gewinne. Das heißt, scheiß drauf, ich mach's einfach. Und für mich selbst ist es einfach dieses Ding, dass ich sage, guck mal, das war ja für mich der Beweggrund, weil viele Leute fragen, wieso, weshalb. Viele Leute können sich das nicht vorstellen, was es bedeutet. Ich will jetzt nicht sagen, wenn man satt ist, weil ich bin ja nicht satt. Ich renne ja immer noch und ich gebe immer noch Gas und so. Ne? Aber ich habe vieles geschafft und gemacht in den letzten Jahren. Ich will es spüren, Digga. Wenn ich, weißt du, ich sag von mir, ich bin der beste Rapper aus Deutschland. Ich zähle mich dazu und sehe mich für mich selbst. Ich finde, man sollte für sich selbst dieses Selbstbewusstsein auch haben, ohne dass ich irgendjemand anderen despektierlich entgegentreten will, weil ich auch Savage und Ziggy und Azad und Curse und es gibt so viele Rapper, die ich unfassbar krass respektiere. Trotzdem glaube ich, dass es zu dem gesunden Selbstbewusstsein eines Rappers gehört, zu sagen, ich bin der Beste. Und wenn ich in den Spiegel gucke und sage, ich bin der Beste in Deutschland, dann gibt es so eine Bucketlist an Kriterien, die ich abhaken muss, um das wirklich von mir behaupten zu können. Und wenn ich im Interview sitze, sage ich das. Aber wenn ich abends in den Spiegel gucke, weiß ich, von diesen 6 Haken, da ist ein Haken, der ist nicht gesetzt. Der fehlt. Und wenn ich dann so ein Battle sehe auf mein Handy, boah, du weißt nicht, was in mir abgeht. Ich sag, du kleiner Hund, du musst da stehen und einen ficken. Du musst da stehen und einen ficken. Und das, dieser Impuls hat mich dazu gebracht zu sagen, weißt du was, ich mach's jetzt einfach. Jetzt redet Siri mit mir. Ich mach's jetzt einfach. Plus, Brücke zur letzten Folge und das Thema, was wir jetzt schon oft angesprochen haben. Ich habe das Gefühl, dass diese Industrie so, oder Hip-Hop an sich, unser Produkt, Rap, die Musik, so wegwerfproduktartig in den letzten Jahren gehandelt wurde, sodass die Blase gerade auch platzt und wir voll den rückläufigen Markt haben und so. Mhm. Ich glaube, dass Leute wie wir aus der Industrie jetzt einfach Moves bringen müssen und Dinge sich wagen müssen, damit das Ding wieder groß wird. Das heißt nicht, dass das eine Battle oder das PA sich zum Battlen entschieden hat, ganz Deutschrap und Hip-Hop in Deutschland wieder in eine neue Richtung beeinflussen wird, aber es wird ein Beitrag sein, der geleistet wurde, um das Ding wieder interessanter zu machen. Und ich will meinen Beitrag dafür leisten.
Ist es nicht trotzdem, dass die industriellen Pop-Kriterien, ich weiß nicht mal, wann es angefangen hat zu übernehmen, dass das nicht nach hinten gehört, selbst wenn jetzt einer, ein Achter von deinem Gegner auf TikTok viral geht, ne, und dann halt wirklich viele Zahlen macht und sagt, diese eine Stelle war so lustig und dann wird nur diese Stelle hervorgehoben, ist es dann trotzdem nicht nach wie vor wichtig für einen selber zu sagen, Macher zu überzeugen, weil das ist der Grund, warum wir alle gestartet haben halt. Ne? So, mir war nie wichtig, wie viel, also auch jetzt als Fan, wenn ich sage, ich feiere den Rapper. Ich weiß nicht, ob sein Album mehr verkauft hat als von dem anderen oder so, keine Ahnung, aber das hat mich mehr überzeugt. Dass man sagt, als Sprüher will ich die Props haben von anderen Legenden-Sprühern oder von anderen. Ist es wichtiger von den Namen, die du gerade aufgezählt hast, dass Ziggy, Savage und
Kirsten. Hab ich genau sowas habe ich auch letztens in einer abgewandelten Form gesagt. Habe ich zu George gesagt, guck mal, früher war das so gewesen, dass wenn beispielsweise, es gab ein Gerücht über dich oder irgendwas ist über dich im Umlauf gewesen, was dir nicht gepasst hat. Oder es gab irgendwas, was noch gerade gebogen werden musste oder sonst was. Also in meiner Zeit war es so, ich habe es dann in einem 100-Bar-Song oder in einem anderen Song in Zeilen verpackt und sobald ich das gerappt habe, auf das Thema gerappt eingegangen bin, war das Thema geklärt. Mhm. Weil das, was ich dazu gesagt habe, ist einmal breit an die ganze Szene über meinen Song gegangen und das war meine Stellungnahme dazu. Da habe ich letztens gesagt, heutzutage reicht das gar nicht. Wenn jetzt beispielsweise, keine Ahnung, jemand redet über meine Frau, irgendein Blödsinn, früher hast du dann so 4 Zeilen gerappt und wer das und das sagt und du nimmst das dann sofort und dann ist das Thema getötet. Mhm. Heutzutage ist das Thema dadurch gar nicht getötet. Aber warum ist es nicht getötet? Weil es mittlerweile eine breite Masse an kommerziellen Zuschauern gibt, die gar nicht die Aufmerksamkeitsspanne haben, die gar nicht so tief reingucken. Für die musst du ein extra Statement auf Instagram posten. Hm. Da ist jetzt die Frage. Ja, das, was ich rappe, klärt es eigentlich immer noch. Aber nur bei den Leuten, die Anspruch haben, die die Sachen verfolgen. Jetzt ist die Frage, betrachte ich das dann in meinem Herzen immer noch als geklärt oder sage ich jetzt, nur weil es jetzt 116-Jährige gibt, die diese 4 Zeilen nicht gehört haben und jetzt von mir eigentlich erwarten, dass ich noch einen extra Insta-Post mache, mache ich jetzt den Insta-Post. Das ist genau das, was du gerade gemeint hast. Wenn du das Battle gewonnen hast und jeder Kenner, jeder, der sich das mit voller Aufmerksamkeitsspanne komplett angeguckt hat, sich darüber einig ist, dass du das gemacht hast, wie interessant ist dann noch diese TikTok-Massenscheiße, die vielleicht links und rechts dazukommt, weil irgendwelche aus dem zusammengeschnittenen Videos viral gehen. Wie viel Wert gibst du dem dann noch? Und das muss jeder für sich selbst irgendwie entscheiden. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Ich vergleiche, deswegen mag ich nicht, dass dieser Kampfsport-Aspekt vom Battle rausgenommen wird. Ne? Dieses so, beim Kampfsport sind es genau die Kriterien. Was interessiert mich, wenn die jetzt aus Runde 3 zeigen, wie du kurz auf den Boden gegangen bist?
Oder eine Mitte, wer gewinnt und wer verliert.
Genau, am Ende, wenn du den aber in Runde 8 kaputtgeschlagen hast und er ist komplett K.O. gegangen, dann ist doch das, was eigentlich interessanter ist, als diese kleine, kurze Runde, wenn du das ganze Ding zeigst, aber die Aufmerksamkeit, also zählt es jetzt, mehr Leute zu überzeugen oder die richtigen Leute zu überzeugen? Und ich denke halt nach wie vor, es ist, geht darum, die richtigen Leute zu überzeugen. Ja. Jucken tut eigentlich nur, was dann wirklich auf der, weißt du, wir hatten ja früher gesagt, wie man auf der Straße battelt. Weißt du, so, das ist interessiert. Was sagt die Hut dazu? Wer hat gewonnen? Ja. Ist das, was irgendein andere, wenn dann jetzt Reporter von ZDF kommen und sagen, ey, das und das passiert, was juckt mich, was
interessiert
nicht,
mich.
Was sie jetzt kurz gesehen haben davon, ne? Oder wie sie dieses Battle werten. Bei so einem Breakdance-Battle im U-Bahnhof. Weißt du, so, wenn wir jetzt wirklich die Kenner wissen, oh, das waren aber krasse Sachen, die er gemacht hat, das ist wichtiger halt, ne? So. Und das war für mich auch immer oft eine Genugtuung. Manchmal, ich habe ein Battle verloren nach einer Crowd. Und dann hat aber jeder Rapper im Raum gesagt, nee, das war dein Ding. Und das war für mich viel wertvoller als umgekehrt. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe die Crowd jubelt für meinen Gegner, oder besser gesagt andersrum, die Crowd jubelt für mich und sagt, ich habe gewonnen. Ja, ich habe die ganz komplette Mehrheit der Leute, gehe dann von der Bühne raus und jeder Rapper sagt, na, war nicht so. Das ist für mich andersrum. Also das ist
ja, ich verstehe schon.
Das ist doch das Gleiche, wie wenn du mit jemandem dich duellierst, du kämpfst mit dem oder trittst gegen den an, der gewinnt. Mhm. Aber gib dir Maximum Props und Respekt auf der Bühne oder in dem Ring noch und sag, ey, warte mal, alles schön und gut, der Applaus, freue ich mich, aber bitte gib ihm seine Credits, er war ein harter Hund, so, war schwer, er hat mich heute wirklich getestet, ich musste an meine Grenzen gehen. Das sind die Dinger, wo beide gewinnen am Ende.
Genau.
Ich glaube, wenn man es richtig macht und das Ego nicht vor einem steht, weder bei ihm noch bei der anderen Partei, wird es am Ende des Tages in diese Richtung gehen können. Und das sollte und müsste auch das Ziel sein.
Genau. Deshalb die richtigen Leute zu überzeugen, ich glaube, das ist so das Ziel in die Richtung, anstatt jetzt so viele wie möglich, weil dann kommen wirklich ganz andere Kriterien. Das haben wir immer früher schon gesagt, auf einmal fing es an mit Sympathie. Es kamen immer so andere Kriterien rein, das meinte ich auch mit dieser Dynamik, weißt du, so allein schon, wo wir angefangen haben, so für bei Rapper Mittwoch war mal eine Zeit lang, hat der Moderator mal gesagt, alle hübschen Frauen nach vorne. Ne, so. Das hat das Battle beeinflusst in die Richtung, dass die Rapper anfingen, für sie zu rappen, weil dann der Jubel vorne ein bisschen größer war. Auf einmal deine Bauchmuskeln, was für voll komische Kriterien so auf einmal, worüber rappt ihr denn jetzt so, weißt du, meine Haare, deine Haare, was ist jetzt die Thema auf einmal so, weißt du so.
Aber gutes Beispiel.
Weißt du, genau, deshalb, für wen, wohin, Viralität, bei TikTok hast du recht, dann zählt dann diese Momente, leider, das tut der Kultur nicht gut, ne, so, aber es sind
industrielle. Aber dem Wachstum tut's gut. Also, wie gesagt, man muss immer, alles ist immer eigentlich gut. Ja. Man muss nur richtig einschätzen
können. Deswegen sage ich, man scheiß auf diese Leute. Weil jemand, der auch diesen Ausschnitt sieht und dann echtes Interesse hat, Interesse, was darüber hinausgeht, sich kurz zwei Minuten darüber auszulachen, dass ich drei Sätze kassiert habe, der geht auf YouTube und guckt sich das ganze Ding an. Und derjenige, der das nur sehen wollte, der Bro, der ist doch kein Maßstab.
Genau.
Der ist doch kein Maßstab. Also, wir machen das. Freut mich sehr. Lass uns das jetzt auch abschließen, damit wir jetzt auch nicht nur über Battle Rap gesprochen haben. Was geht bei dir, Tiesta? Was sind deine Pläne? Was geht? Ich habe gesehen, ohne dass wir jetzt auch negative Sachen wieder hochholen wollen, dass einer meiner Beef-Partner, von denen ich jetzt irgendwie, Gott sei Dank, seit einigen Wochen eher meine Ruhe genieße, mit dir auf sehr extreme Art und Weise kollidiert ist.
Ich bin, glaube ich, auch langsam, also er geht ja immer weiter, so wie eine Heuschrecke, so, das geht weiter, jetzt ist er bei Jesus, glaube ich, weißt du.
Ach, ehrlich? Guck mal, Jesus hat sich so krass für ihn eingesetzt, also mir gegenüber.
Über wem reden wir?
Von
Flitzebogen.
Hast du mit?
Geht immer weiter.
Guck mal, weißt du was? Bitte lass das Thema nicht aufmachen.
Ja, aber ich dachte, kommentierst
du. Wir haben ja gesagt, Flair, du bist herzlich willkommen.
Ja, ist auch.
Immer wieder. Ich glaube, das ist das Geilste, was man machen kann. Ich glaube auch, dass das bei euch, das bin ich auch der Meinung bei Ihnen gewesen und auch bei dir, das ist nicht so deep. Ich glaube,
es ist eigentlich nicht so deep, aber er geht so mies über Grenzen.
Ja, genau. Ich habe das in die Talk gesehen mit euch beiden und mit Ali Boumaï. Da haben wir drauf reagiert zusammen mit Gesso. Ne?
Ah, okay.
Das war, ihr hattet, ich sag mal so, du und Ali hattet etwas leicht reden. So, ne? wenn es bestimmte Grenzen nicht überschritten werden, dann kann man es auf die leichte Schulter nehmen. Dann sagt man, Mann, juckt mich nicht. Weißt du so. Aber es gibt diese Grenzüberschreitungen, die halt nicht gehen. Ne, so, da wundere ich mich auch manchmal selber so. Also manchmal ist man auch vielleicht selber überrascht, von was man sich provozieren lässt. Kennst du das vielleicht aus dem Straßenverkehr oder sowas, ne? Wo du sagst eigentlich, okay, ey, komm.
Ja, das kenne ich sehr gut im
Straßenverkehr. Das machst du. Du machst die Tür auf und dann siehst du auf jeden, dann denkst du dir, warum ich jetzt die Tür aufgemacht, weißt du so.
Bruder, guck mal, ich weiß ja, ich hatte ja mit Flair auch meine Käbeleien, bevor es so richtig asozial wurde und dann hat das immer ein bisschen mit Humor genommen. Aber ich kann mich noch genau erinnern, wo der Point of No Return war und der kommt bei ihm immer dann, wenn er dann da sitzt und so völlig
maßlos, Alter, grenzüberschreitend anfängt, Gewaltfantasien und was er mit dir macht und so. Und du denkst dir auf einmal, oder, was für ein Level gehst du hier lang? Ich hatte mit Leuten draußen einen Streit, wo es um Leben und Tod ging. Die haben nicht so mit mir geredet. Ja, was hast du jetzt gemacht? Ja, bist du bescheuert oder was? Ich hatte mit Gangstern in meinem Leben Streit, die wirklich gefährlich sind. Die haben so nicht geredet. Warum redest du so, Land?
Also,
und das macht dann so, das macht das dann so, da geht das Gentleman-like weg. Weißt du? Und dann redet er auch noch asozial und überschreitet so. Dann bist du auf einmal in einer Sache drin, wo du denkst, Alter, wo bin ich, wie bin ich überhaupt hier gelandet jetzt?
Ja,
aber meistens geht halt dieser Grundimpuls, der es überhaupt in diese Richtung trägt, von ihm aus und das ist so voll unnötig. Deswegen auch hier nochmal an der Stelle, Digi, mach dein Ding und auch wenn Beef oder Competition oder dieses ständige mit Leuten in der Öffentlichkeit aneinander geraten, auch mittlerweile einfach relevant fürs eigene Geschäft sind, mach es. Aber Bro, dieses ständige, ich hau den und ich hau den, ohne einfach mal jemanden wirklich zu hauen, ist halt irgendwann mal nervt. Dann hau jemanden.
Genau, also weißt du, wenn da wenigstens was dahinter stecken würde und so weiter, könnte man sich auf irgendeine Art davon einlassen. Egal, ob es physisch wäre oder sportlich oder Battle-Rap-technisch oder wirklich Straße. Aber nichts von diesen Sachen findet statt, sondern wirklich nur dieser Austausch übers Internet. Und halt diese, hat auch, glaube ich, Fatma erzählt, ne, bei euch war das im Podcast, dass er dann eine DM schreibt und auf Bedrohung machen will, weißt du so. Und das Ding ist halt, wenn es persönliche Überschneidungspunkte gibt halt. Wenn es so irgendwie random wäre, irgendwas, dann kann man mit Distanz leicht sagen, ach komm, ist nicht deep, weißt du so. Aber wenn jemand, egal wer, auf seiner Arbeitsstelle, in seinem Familien, in seinem Bekanntenkreis Stress mit jemandem hat, der wirklich respektlos wird, in deiner Bubble, da wo du stattfindest, auf dem Sportplatz, weißt du so, egal wo, dann kann man das nicht so leicht ignorieren.
Oder wir sind auch einfach nicht mehr in dem Alter, weil die Sache ist, wir sind alle in, das weiß ich, weiß nicht, ob er das auch bedenkt, Bro, wir sind alle in mittlerweile in einem Alter unterwegs. Allein jemanden draußen mit der bloßen Faust in die Fresse zu hauen, kann Knast bedeuten. Das ist nicht mehr einfach so Dings, ne? Bruder, ich kenne Fälle, wo Leute wegen einer Ohrfeige Anzeige für gefährliche Körperverletzung bekommen haben. Er redet darüber, als ob es Bonbons wären. Und es sind halt keine Bonbons, wenn du die Wahrheit siehst. Wenn du die Wahrheit wirklich in Betracht nimmst, sind es keine Bonbons. Und würde er 10% von dem, was er vor der Kamera sagt, in der Realität umsetzen, der Typ wäre mit SV und lebenslang hinter Gittern. Oder in die, weißt
lass, was uns mal, lass uns mal die Kurve finden. Du hast was ganz Schönes gesagt. Weil du stehst sowieso zu dem, wie du stehst, ist auch schön und gut. Aber lass mal das Thema jetzt. Sportplatz. Was geht da ab in der Familie mit dir?
Ja.
Oil Aseko habe ich gesehen. Ja. Ihr habt auch Talent in der Familie.
Ja, sehr viel, gerade
Aseko. So, weil ich will ja auch gerne den Youngins und auch gerade, wenn es junge Brüder sind, auch ein bisschen Plattform geben. Lass uns sehr gerne nochmal über deinen Cousin reden.
Ja.
Was läuft da?
Ach, als er angefangen bei, also Hertha, dann Bayern, dann Hannover. Also es geht hin und her. Steilweg, der Weg geht steil nach oben. Und auch meine Cousine, also sie geht ja, es geht ja weiter, ne? Lea, schöne Grüße hier auch weiter. Ne?
Schöne Grüße.
Grüße, Grüße.
Deswegen Benji auch und so, deswegen.
Also ihr seid auch so eine kleine Fußballerfamilie.
Safe, safe. Alles durch meinen Onkel, der Vater hat alle gut angeschoben halt, ne? So. Und da macht sich auf jeden Fall was. Und
wo spielt er jetzt bei Hannover?
Hannover, genau. Einfach auch zu sehen, das ist auch, was du an Arbeit immer leistest, ne? So, dass man die Möglichkeiten, die, ich finde, in unserer Jugend war das ein bisschen verwehrt. Wenn ich jetzt an deine alte Weddinger-Zeit denke, so, ne, so, das war so, es gab wirklich, und ich meine jetzt nicht dieses typische, ich wäre Fußballer geworden, hatte Knieverletzung, sondern wirklich, wo man sagt, ey, falsch abgebogen, auch ein bisschen, was wir gerade geredet haben, vielleicht sich hier unnötig provozieren lassen oder sonst wo reingeraten halt, ne, und dann wirklich das Talent nicht
abrufen
konnten halt, ihr Potenzial vor allen Dingen dann nicht, ne, so, aber ja, da ist auf jeden Fall, es macht einen auf jeden Fall sehr stolz, ne, so, und dass man denkt, okay, selbst wenn man selber das nicht geschafft hat, dass die nächste Generation da wirklich von den falschen Abbiegungen bewahrt bleibt halt.
Voll. Vor allen Dingen auch gut beschäftigt zu sein, ein gutes Vorbild für die Jüngeren zu sein, wenn auch die Kleine auch noch jetzt im Verein ist, auch bei Hertha BSC spielt. Das ist ja dann so, das geht ja dann immer weiter. Und ja, da auf jeden Fall wünsche ich euch Maximum Erfolg. Du weißt, wenn ich supporten kann, supporten wir immer.
Vielen Dank, ja.
Als Berliner sowieso. Ich finde auch, es ist sehr krass zu sehen, was so in Berlin rumrennt an Talent. Jetzt mit Arda Saci ist auch eine krasse Geschichte, was der Typ geschafft hat, so aus dem Kinderzimmer mit einem Rennrad, so, weißt du? Also einfach auch hier Nader Djindawi, die Boatengs, die ganzen Geschichten so. Wie viel Berliner, ob das Kapi ist, ob das Bushido ist, das sind ja, guck mal, das sind alles fucking Berliner, so. Und wir hören nicht auf. Und das finde ich so geil und das muss man auch ein bisschen supporten, so. Deswegen Sehr geil, ja. Wenn der Fußballprofi wird, freue ich mich extrem darüber.
Voll, voll. Vor allen Dingen auch was Gutes. Ne? Bei Rap war das dann oft so, ich mache oft Workshops halt, ne, da gibt's ja das auch, da, wo man manchmal so denkt, okay, hoffentlich driften die da nicht durch Rap falsch ab, weil das gab's leider auch schon. Also ich gab mal so einen Vorfall, wo ich einen Jugendlichen hatte, der anfing über Drogendeal zu rappen so. Und dann denkst du dir so, oder die anderen haben ihn ein bisschen belächelt und meinten so, der kommt aus einer reichen Familie, der braucht das gar nicht, der macht das, um cool zu sein. Also er versucht dann genau das Gegenteil, so, weißt du, das sollte das natürlich nicht beabsichtigen. Aber wenn man dann halt wirklich Möglichkeiten hat, Talente früh zu erkennen, zu fördern und vor allen Dingen nicht fallen zu lassen, weil diese kurzen Erfolgserlebnisse braucht man halt auch, um Ball zu bleiben halt, ne, so, um nicht zu sagen, ey, das bringt doch alles nichts.
Ich glaube, heutzutage ist ganz wichtig, dass man so einen Mentor hat für die Jüngeren.
Genau, genau.
Ja, ich habe ja auch mit vielen jüngeren Talenten, sage ich mal, immer zu tun. Und das erste Thema, was ich immer angehe, was finde ich sehr wichtig, ist auch mit den Eltern zu reden, dass sie ein Stück weit auch loslassen müssen. Mhm. Weil irgendwann kommt das Alter bei so einem Jugendlichen, der braucht einen Mentor. Mhm. Und ich glaube, wenn dein Cousin auch so einen Mentor hat, irgendwo, der auch in dieser Fußballbubble ist, der ihn da auch ein bisschen supportet.
Ja, mein älterer Cousin.
Zum Beispiel, dein älterer Bruder, ja. Genau, zum Beispiel, dann ist es für den viel einfacher, mit Sachen umzugehen. Mhm. So, deswegen, dieses Mentor-Thema ist ein ganz großes Thema, glaube ich, in der heutigen Zeit, weil einfach so viel möglich ist mit so kurzen Steps manchmal. Nach 5 Singles ist einer ein Star, nach 5 Spiele bist du ein Superstar.
Genau, Mentoring auch jetzt so, auch jetzt mal so ein Business in der Geschäftswelt, ne? Also viele, die es auch weit gebracht haben, die haben es auch oft nachhinein erzählt, ne? So dass sie dann sagen, einfach, ey, die hatten den richtigen, auch jetzt in der Schule oder in der Bildung, wenn man wirklich den richtigen Lehrer hat oder den Professor, weißt du, wo man sagt, ey, der lässt einen nicht fallen oder der erkennt sein Potenzial. Oder man hat so was Vorbildliches, wo man sieht, ey, dieser Weg funktioniert wirklich.
Das Krasse ist ja, dass die Jugendlichen oder die jüngeren Jungs oder Mädchen, die suchen sich ihren Mentor ja selber aus. Und als Elternteil oder als Familienmitglied, wenn man schlau genug ist, sieht man das und lässt dann auch die Tür auf und macht nicht gleich zu, weil viele wollen immer meins. Gerade wenn wir über Fußballkarriere reden, da geht's ja dann von 0 Euro mit gelbe Briefe zu Auto kaufen mit Haus.
Ja, ja,
so,
voll.
Und da ist dann diese, der Spalt ist extrem. So.
Ich frage mich, das ist ja gerade ständig mal eine Frage, weil oft frage ich in Interviews nach männlichen Vorbildern, beziehungsweise auch weiblichen bei Female Artists und so weiter. Das war für mich früher überschaubarer. So ein bisschen so, man hatte so ein Männlichkeitsbild, so ein Profil, weißt du so. Ich krieg das heutzutage nicht mehr so ganz auf die Kette. Was ist denn jetzt wirklich ein cooles männliches Vorbild? Oder ein cooles weibliches Vorbild, jetzt mal auch für junge Mädchen.
Geiles Thema, sehr geiles Thema, finde ich, weil das sehr, sehr viele verschiedene Wege gibt, ein cooler Mann oder eine coole Frau zu sein, angesagt vor allen Dingen auch, aber auch mit Werte und so. Mhm. Es gibt zu viele verschiedene Facetten heutzutage, deswegen ist es eigentlich für den nächsten Podcast vielleicht mal ein Thema.
Ich weiß schon, was du meinst, das ist ein Thema, das kannst du, dem Thema wärst du nicht gerecht, wenn du das jetzt 6 Minuten kurz von der Seite anschneidest.
Deswegen sage ich ja.
Weil ist auch so ein Ding, was wir auch schon mehrfach angeschnitten haben. Ich glaube, und da kannst du das auch runtergebrochen gut beantworten. In allen Bereichen, ob Thema Mann und Frau, ob Thema Politik, ob Thema Musik, ob was du hast, überall hast du nur noch so 2 Extreme.
Ja.
Du hast links, rechts, jetzt einfach mal symbolisch, ne? Du hast 2 Extreme. Und es schließen sich auch immer mehr Menschen den Extremen an, weil wenn du den Extremen angehörst, fühlst du dich wohl, du hast Identifikation, du hast viele Leute, die dich befürworten, du hast viele Leute auf deiner Seite. Ich bin zum Beispiel immer in der Mitte und das sorgt eigentlich dafür, dass ich von beiden Seiten gefickt werde die ganze Zeit, weil in der Mitte probierst du einfach von beiden Seiten dir immer das Beste zu nehmen, was es gibt, weißt du, und du wirst dann keiner der beiden Seiten gerecht, weil die sind ja extrem. Du sagst dann zum Beispiel, ey, das, was die sagen, ist gut, aber die labern da auch viel Scheiße. Dann hast du schon bei denen verkackt. Dann sagst du, ey, das, was die sagen, ist gut, aber das, was die labern, aber auch viel Scheiße, ehrlich gesagt. Das heißt, der sich selbst treu bleibt und eigentlich die gesündeste Position hat, zwischen den Extremen, ist heutzutage sehr einsam und alleine, weil du findest dort keine Mehrheit, die so schlafschafmäßig mit dir mitrotiert. Wenn du es dir leicht machen willst, schließt du dich einfach einen der Hardcore-Seiten an. Da findest du immer ganz viel Gefolgschaft und so, ne? Und um das jetzt auf das Thema Mann und Frau umzumünzen, ich glaube einfach, der coolste Mann oder die coolste Frau ist diejenige, die Freiheit von diesen ganzen Klischees und diesen ganzen gesellschaftlichen Dingen, die heute einem abverlangt werden, ein gesundes State of Mind hat, einen vernünftigen Menschenverstand, tolerant ist, fair ist, gut ist, rechtschaffend ist, Und klar, jetzt kann man so viel definieren. Was ist rechtschaffen? Was ist gut? Was ist tolerant? Was ist korrekt?
Was passiert das?
Weißt du, was ich meine? Aber eigentlich, wenn wir alle in unsere Herzen reinlauschen und das Thema jetzt nicht zur Raketenwissenschaft machen, sollten wir uns eigentlich alle darüber einig sein, was das ist. So, ne? Und da gibt es, glaube ich, auch keine 100 Antworten zu, außer man macht krampfhaft 100 Antworten draus. Und ich finde einfach, die Leute sollten grundsätzlich mal alle wieder etwas runterkommen, weil wir sind Menschen, ne? Und das ist jetzt auch nicht nur so einfach Phrase. Wir sind Menschen, wir sind Staffullah, keine Propheten. Wir sind dasselbe, was Tiere sind, mit ein bisschen mehr Verstand. Ich weiß nicht, wo der Anspruch hergekommen ist, dass wir so perfekt sein müssen, dass wir müssen so Bewusstsein für alles haben, wir müssen so Verständnis und Liebe. So ist der Mensch nicht. Der Mensch ist ein Bart, okay? Wir f***en uns auf dieser Welt alle gegenseitig. Das heißt, so ein bisschen Bewusstsein, ein bisschen Verständnis, ein bisschen Menschlichkeit, immer weiter einflüssen. Aber wenn du die Leute in die Ecke drängst mit, du musst ein guter Mensch sein, du musst Respekt und Verständnis für alles haben, dann sagt er irgendwann, du und ich muss gar nichts. Verstehst du? Du machst damit nichts anderes als, du willst etwas von dem Menschen, was gar nicht menschlich, also es ist menschlich, aber es gehört nicht zu seiner Natur, so perfekt zu sein und zu allem gesund zu denken und so. In seiner Natur gehört es, ein B*** zu sein, leider Gottes, weil die meisten Menschen sind B***. Ja, das heißt, worauf ich hinaus will, ich stelle das jetzt sehr überspitzt dar, aber in den Zeiten, wo über diese ganzen Themen nicht so viel geredet wurde, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Menschen viel normaler im Kopf waren.
Auf jeden Fall.
War viel normaler im Kopf. Du musstest nicht so viel über jeden Scheiß reden und jeder war eigentlich...
Ja, genauso wie früher konnte nicht jeder Idiot reden, du musstest was können.
Die Dynamik, die durchs Internet oder durch Anonymität da entsteht, also wie der Mensch sich verhält in Anonymität, das ist halt was Neues, denke ich halt. Also früher war das schon, also es gab mehr Diskussionskultur, hatte ich das Gefühl, als es so Talkshows und so gab. Da hat man wirklich mal auch zwei verschiedene Extreme eingeladen und dann konnte man reden und da hat man geredet und wann man dafür oder dagegen. Aber was du meinst, ist halt, dass diese Mitte, die eigentlich die Normalität sein sollte, immer kleiner wird und diese extrem rechts und links werden immer größer halt.
Es fängt auch schon damit an, dass man, also wir sitzen hier, wir wollen einen Podcast machen und real sein und aufrichtig sein, aber müssen trotzdem bei gewissen Themen überlegen, wie reden wir.
Das ist ein sehr
so, und das ist das Thema, was mich am meisten abfuckt, so, und wo die Menschen merken müssen, dass wir uns immer mehr entfernen von dem Realen, von dem Echten. Ich kann dir nicht mal mehr meine Meinung ins Mike sagen. Mhm. Ich muss es dir privat sagen. Ja,
aber es gibt eine private und eine öffentliche Darstellung.
Ne? Aber warum?
Ja, warum ist das?
Aber warum, genau. Das ist das Thema. Warum?
Rassismus beispielsweise. Ich sag dir ehrlich, die letzten zwei Tage habe ich es hier in Berlin, weil ich habe immer gesagt, klar, es muss über Rassismus geredet werden, aber früher war immer so, wenn ich beispielsweise in der Bank bin, ja, und da ist eine ältere Frau vor mir am Schalter und sie versteckt jetzt so ihre Karte und sie hat Angst und so, ich fühle mich davon.
Auch verstecken.
Ich fühle mich davon nicht provoziert. Ich sag, Mann, die ist eine alte Frau, die weiß doch nicht, was für ein Typ ich bin. Vielleicht hat sie ein bisschen Berührungsängste mit meiner Optik. Wallah, es geht mir nicht nah. Aber in den letzten zwei Tagen sind hier zwei Sachen passiert, wo ich bis jetzt mir immer noch nicht ganz darüber im Klaren bin, ob ich jetzt an mich nah ranlasse.
Was denn
passiert? Vorgestern, ich gehe morgens zum Rewe nach Hauptbahnhof, weil es Sonntag, ich brauchte ein, zwei Sachen. Ich fahre Hauptbahnhof, ich komme raus aus dem Bahnhof, fahre mit meinem Auto raus. Wende an einer Linksabbieger, wo auch kein durchgestrichener U-Turn ist. Das heißt, ich kann da wenden. Ich wende, in dem Moment kommt von der anderen Seite der Bus. Ich weiß nicht genau, wer der Fehler gemacht hat. Ob ich auf ihn hätte warten müssen, ob er, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich wende. Und während ich wende, merke ich, dieser Bus kommt. Der sieht mich genau. Der kommt so, zwischen dem Bus und meinem Wagen war noch das. Ich gucke den an. Ich sage, was soll das? Ich fahre. Auf einmal hält der neben mir an der Ampel, der Busfahrer, Linienbus. Ich gucke nach rechts, er guckt mich an, dann mache ich Fenster runter. Ich mache Fenster runter, sagt er, wärst du lieber ein Kamel geritten, statt ein Auto zu fahren?
Scheiße.
Ich gucke den so an, ich sage, wow, du, habe ich mir dein Kennzeichen, habe ich den direkt bei Instagram gezinkt. Kennst du, aber ich habe das so gesehen. Ich bin sehr seriös damit umgegangen. Ich habe gesagt, Pam, das war mit 36 Jahren das erste Mal, dass jemand richtig rassistischen Scheiß zu dir gesagt hat. Einfach so im Alltag. So.
Irgendwie auch ein lustiger Spruch, finde ich. So.
Jetzt pass auf. Einen Tag später, genau gestern, der war für mich ein bisschen deeper. Der ging mir echt etwas auf den Sack. Genau einen Tag später, selbe Stadt. Ich gehe hier Olandstraße zu Rewe. Ich weiß auch nicht, was ich jeden Tag mit Rewe habe morgens, aber ich gehe rein. Ich gehe an die Kasse. Ich bin jetzt dran. Auf einmal sagt die Kassiererin. Und ich war so, bin ich fett noch von heute Nacht? Habe ich das jetzt? Ich war so, die sagt, so ein finsteres Gesicht am Morgen. Ich bin so, Ich so, warte mal. Ich sag, nein, ich bin bekifft. Das hat die nicht. Bruder Pam, beruhig. Du blamierst dich gleich. Du sagst dir, was haben sie gerade gesagt? Auf einmal kommt, scheiß mal drauf. Bruder, ich nehme meine Sachen, in dem Moment, wo ich meine Sachen nehme und sie, ich sehe, guck sie noch einmal an, dann mache ich, sehe ich, wie sie den macht. Als sie den gemacht hat, wusste ich, okay, das, was ich gerade gehört habe, das habe ich gehört.
Keine Vater Morgana.
Sag ich zu ihr, entschuldigen Sie, was haben Sie gerade gesagt? Sagt sie, ja, ich habe Sie begrüßt. Sie haben, ich sage, Entschuldigung, ich habe Sie nicht akustisch nicht verstanden. Also tut mir leid, das sollte nicht unfreundlich gemeint sein. Aber was haben Sie dann danach gesagt? Ich sage, Sie haben so ein finsteres Gesicht. Ich sage, meinen Sie echt, dass es angebracht ist, im Jahr 2026 zu einem Menschen meiner Optik zu sagen, dass er ein finsteres Gesicht hätte?
Ja, auf der anderen Seite, die beiden Beispiele, sage ich dir einfach, hat gar nichts mit Rassismus in erster Linie zu tun. Das ist der Berliner sowieso. Jeder Berliner nimmt sich sehr wichtig. Bedeutet, du gehst in einen Laden, ist auch bei mir. Ich habe Handy, ich telefoniere, bin in der Tankstelle, will einfach nur bezahlen, mein verfickten Tank.
Der fuckt sich darüber
und der sagt, wie kann es sein, dass sie telefonieren, während sie hier bezahlen? Das ist ganz schön respektlos. Und dann denke ich mir so, ja, könnte sein, Moment mal, haben sie recht, ich bezahle, ich gehe raus. Oder ich will sein Päckchen doch nicht tragen. Der Typ steht sich die Beine in den Bauch, der hat schlechte Laune, genauso wie der Busfahrer. Der sitzt drinnen, sieht den kleinen Kerl mit geilem Auto, sagt, den werden wir mal ein bisschen ärgern, hier ein bisschen rüberfahren. Das ist einfach, das ist Berlin. Es geht sehr viel. Viele wollen so ein bisschen Steine in den Weg legen, einfach um sich den Frust ein bisschen so runterzureden. Und so ist es auch bei ihr. Vielleicht ist sie auch sehr frei, Schnauze, kann sich nicht kontrollieren, sagen, so grimmiges Gesicht und so, weißt du, ich meine so, ist sie okay. Sagt, was sie denkt vielleicht.
Aber so ein Kamelspruch geht so weit. Also wenn du wirklich auf die Herkunft
gehst. Ach so, stimmt, der Kamelspruch. Weißt du, aber der war, ich sag dir ehrlich, ich hab, guck mal, ey.
Oder wir lachen über sowas, weil wir dann das nicht so...
Guck mal, einige, die mich sehen in Berlin,
rassistisch,
ja. Einige in Berlin sehen mich auch nur eigentlich im Osten. Ich bin in letzter Zeit sehr, sehr viel in Brandenburg. Mhm. Und Rewe ist mein Lieblingsladen. Jeden Morgen Rewe rein, dies, das. Ich habe alles durch, Bruder. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe über die meisten Sachen gelacht. Und jetzt gehe ich in den gleichen Rewe rein, wo ich früher reingegangen bin. Und die haben mich angeguckt wie ein fucking Alien. Weil ich bin ja nicht klein und ich bin auch nicht die normalste Optik. Verstehe ich auch. Und jetzt... komme ich abends um 21.50 Uhr in den Shop, die ganzen Kassierer stehen da und sagen, hey, heute kein Wasser? Heute kein Trockenfutter für die Hunde? Heute, auf einmal, wir sind jetzt so geworden. Also ich glaube, es ist wichtig, wie wir damit umgehen und das kanalisieren.
Ich weiß, was du meinst mit Berliner Schnauze und es gibt natürlich den einen oder anderen lustigen Spruch, wenn jetzt ein Südländer seinen Teppich da ausschüttelt auf dem Balkon und da einer vorbeikommt, was los, springt nicht an oder was? Dicker, kann man da ein bisschen drüber lachen und so, aber... wenn man wirklich so Kamel und bei den meisten, du kennst ja die, ich will jetzt nicht alle Begriffe aufzählen, die dann immer gewissen Kulturen zugeschrieben werden, auf negative Art und Weise, das denke ich schon, sollte man so ein kleines Feingefühl haben.
Oder guck mal, ich sag dir, wir sind beide schwarz, wir sind beide halbschwarze, wir wissen, wie das ist. Ich sag dir, ich habe in meinem ganzen Leben immer verloren, wenn ich auf dieses Ding angesprungen bin. Dieses, wenn es natürlich face to face, deine Vater, deine Mutter, habe ich auch schon mal, dann ist eine andere Sache. Aber so dieses Sprüche, dies, das, Dicker, das Leben ist zu kurz. Wir haben auch gerade in der Familie einen Krankheitsfall, so, weißt du, was mich sehr krass beschäftigt gerade, wo ich merke, kommt alles von Stress, von Unausgeglichenheit, von auf jeden Scheiß einzugehen, sich mit allem fertig zu machen. Und ich versuche, ich bin auch kein, und ich weiß, was du jetzt meinst. Und ich rede jetzt wieder hier auf nett, aber ich habe auch die Phasen wie du, wo ich sage, Dicker, ich erziehe dich jetzt ganz schnell mal hier, weil ich bin jetzt hier und ich zeige dir nicht hier. Aber immer das zu machen, würde ich nicht mehr machen.
Es ist auch gar nicht so tiefgreifend. Aber diese zwei Erlebnisse jetzt in den letzten zwei Tagen waren für mich so ein kleines Zeichen. Okay, es verändert sich jetzt echt was in der Gesellschaft. Passiert es langsam? Wird das jetzt Alltag, so eine Dinger um die Ohren geknallt zu bekommen? So?
Aber lass dich beruhigen, wir sind damit aufgewachsen, Bruder. Ich habe gegen Deutsche gespielt, sagen, hol dir den Schwatten, hol dir die Kohle, hol dir den Nigger, hol dir den das, mach den weg, den Schwarzen. Bruder, damit sind wir hier aufgewachsen. Wir haben ja auch viel Ost und West und im Osten war das normal, einen Schwarzen als Nigger, als Schwatten oder als Blackie oder so, ist einfach so zu bezeichnen. Hol dir den Blackie. So, ich hatte...
Hol dir den Blackie,
ja, aber deswegen weiß er ja, was ich rede.
Nur, ich auch in der Fußballmannschaft, da hieß, hat einfach nur ein anderer meinen gleichen Namen gehabt, auf einmal hieß ich nur Blackie, so für die. So.
Zum Beispiel.
Genau, das war letzter Tag, als ich da war. Aber trotzdem glaube ich, also man geht auch mit Humor daran, also sind dann ernste Themen, aber ich kriege schon öfter mit, wie das mit Humor auch aufgearbeitet wird, jetzt das Social Media oder sowas, weil so eine Sachen oft politisiert werden. So, kennt ihr diese Jokes, wenn einer zum Beispiel, es passiert eine Straftat und jeder hofft so für sich erstmal, ey bitte, hoffentlich nicht von meiner Religion, ey hoffentlich nicht von meiner Herkunft, hoffentlich nicht, weil du weißt einfach, Bruder, populistische Politiker, die werden das für sich
instrumentieren. Aber Bruder, es gibt so viel, es sind jeder, selbst wir, wir tragen so viel Rassismus in uns. Ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt auf, oder so dieses Diskriminierende, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Iran-Thematik gucke, das ist ein ganz anderes Thema, ich will es jetzt auch nicht zu groß machen, aber man merkt jetzt mittlerweile, dass unser Volk ein sehr gespaltenes Volk ist, in so viele verschiedene Richtungen. Und es gibt die Iraner, also für Freiheit sind, glaube ich, alle Iraner, aber es gibt jetzt eine bestimmte Abspaltung, die sehr extrem in diesem Kampf ist und teilweise auch schon die Bombardierung des eigenen Landes befürwortet, wofür ich überhaupt kein Verständnis habe in der Form. Ne? Nichtsdestotrotz finde ich, dass es keine Art und Weise ist, auf diese Menschen zu reagieren, indem man sich über deren Dialekt und deren Akzent lustig macht. Jetzt siehst du Iraner und Araber eigene Kanäle, die sich über den Akzent dieser Iraner lustig machen, die dann halt auf Deutsch, wenn sie Deutsch reden, so ein bisschen lustiger klingen. Weißt du, die machen sich darüber, das ist auch rassistisch. Der kann doch nichts dafür wieder, verstehst du, was ich meine? Ja, nee, der Mensch ist so, der Mensch ist einfach so. Ne? Und deswegen müssen wir irgendwie, wir müssen einfach unser Bestes geben, gute Menschen zu sein, ohne uns so moralisch erhaben zu fühlen. Und ich erkläre dir jetzt, was du für ein Bewusstsein haben musst, damit du irgendwie klug bist. Und das darfst du nicht denken und das darfst du denken. So züchtest du dir nur Söhne heran, weil am Ende des Tages geht jeder Mensch nach Hause und denkt, was seine Eier ihm sagen. Ganz einfach.
Mentoring, was du gesagt hast, sollte eigentlich im Vordergrund dann stehen, weil man braucht eigentlich nur lebende Beispiele, woran man sich orientieren kann, wo das funktioniert.
Ja.
Wenn das halt mehr da ist, dann glaube ich, man sollte das einfach vorleben und nicht, wie du schon sagst, mit moralischen Zeigefinger nur diktieren.
Leute.
Ich finde das schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber ja.
Das war ein super Talk. Ich glaube, wir haben jetzt hier fast 2 Stunden geredet, oder?
Ja, ging ja doch.
Naja, okay.
Stunde 30.
Ey, okay. Hat mega Spaß gemacht. Tista, danke, dass du da warst. Ich danke, dass du mir nochmal richtig guten Input für mein Battle gegeben hast. Jetzt bin ich auch endgültig allein mit dem Thema. Wir haben jetzt hier nochmal gute 3,5 Monate Zeit. Vorbereitung.
Ganz kurz, bevor wir das beenden. Kennst du ja, ich crash noch mal kurz. Du auch als Profi aus dem Battle Rap. Meinst du, 3,5 Monate ist schon viel Zeitvorlauf?
3 finde ich Minimum. Ist, 2 geht auch.
Ist okay?
2 geht auch, aber für was so Besonderes ist 3 angebracht Minimum.
Okay, das ist dann so. Okay, das wollte ich mal wissen, die Vorbereitung.
Ja,
Tiesta, hoffentlich bald mal wieder. Vielleicht das nächste Mal bei dir im Podcast.
Gerne,
vielleicht kommt die Angst mal zu dir in den Podcast.
Gerne.
Warum nicht?
Immer, jederzeit willkommen.
Bro, danke, dass du da warst.
Ich danke euch.
Bro. Bis nächste Woche, Leute. Schaltet ein. Angst, der Podcast.